Der 26. Spieltag in der ersten Bundesliga der Männer, er ist gespielt und es war eine zähe Angelegenheit. Nichtsdestotrotz werden wir jetzt alle Partien hier analysieren und das tun wir zum einen mit Stefan Rommel, den kennt ihr ja vielleicht schon aus dem Rasenfunk, freier Sportjournalist, und ich freue mich sehr, dass sie zum ersten Mal hier ist, Magdalena Austermann, unter anderem beim Sportstudio beim ZDF Digital ist sie da zu verfolgen. Wir legen los.
Und nun der Rasenfunk.
Der Schiedsrichter muss an sich mehr flexibler sein. Er muss Designer sein des Regelwerkes und ein bisschen mehr Pep drauf haben.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakob Ost. Schön, dass ihr hier im Rasenfunk seid. Und schön, dass Magda hier ist. Magda, wie schön. Jetzt habe ich dreimal nacheinander schön gesagt. Also ich freue mich offenbar und finde es schön, dass du hier bist. Hi.
Ja, vielen lieben Dank. Ich finde es auch sehr schön, dass ich heute hier bin. Danke für die Einladung.
Und man kann dir auf verschiedensten Plattformen folgen. Deswegen habe ich mich bei der Einführung von dir so ein bisschen verhaspelt, weil ich nicht wusste, wann ich sagen will. Die Sportjournalistin ist verlinkt überall in den Shownotes, da kann man dir folgen und da kann man dann, ja, du bist kein unbekanntes Gesicht, sage ich jetzt mal im Sportjournalismus. Wer so bei Instagram, TikTok unterwegs ist, der könnte dich vielleicht schon mal gesehen haben.
Ja, ganz genau. Ich bin, hast du ja auch schon gesagt, beim ZDF Sportstudio, bin da Host. Falls ihr dem ZDF Sportstudio noch nicht folgt, dann macht das gerne. Und da sieht man mich öfter mal vor der Kamera. Und ansonsten bin ich als die Sportjournalistin bei TikTok und bei Instagram unterwegs. Jetzt zuletzt habe ich tatsächlich gar nicht so viel über Fußball berichtet, sondern eher über die Olympischen und Paralympischen Spiele. Aber es wird sicherlich auch noch ein bisschen Fußball-Content kommen.
Und auf jeden Fall beeindruckend, dass du dir diesen Händel noch sichern konntest.
Das ja, ich war auch ganz überrascht. Aber ja, hat mich gefreut.
Ja, das ist ja so wie Becker und Pfeiffer, Mara und Annika, die ihren Podcast auf der Domain derfußballpodcast.de hosten. Das ist auch wirklich sehr, sehr schön. Manchmal gibt es dann doch noch so Lücken. Und eine Lücke, die füllt auch immer sehr gerne Stefan Rommel. Ich weiß gar nicht, zum wievielten Mal du jetzt schon im Rasenfunk bist. Deutlich zweistellig. Schön, dass du mal wieder hier bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung und ich weiß es tatsächlich auch nicht. Ist aber auch nicht wichtig.
Naja, ich werde es jetzt nebenher noch nachgucken, aber wie oft, Stefan, hast du es denn schon verflucht an diesem Wochenende, dass du im Rasenfunk bist? Es war jetzt ja nicht der spektakulärste aller Spieltage.
Eigentlich noch gar nicht, aber jetzt gucken wir halt mal, wie lange es dauern wird. Ich komme dann nachher nochmal auf die Frage zurück.
Okay, bei deinem 26. Auftritt im Rasenfunk. Okay. Ich hätte sogar mit mehr gerechnet, ehrlicherweise. Ach nee, Moment, das ist hier die falsche Übersicht. Ja, es ist viel, viel mehr. Also,
echt? Okay.
Ja, das ist, mach dir da keine falschen Hoffnungen. Du bist jetzt zum, also x-ten Mal hier. Magda, wie ging's dir? Es waren ein paar sehr zähe Spiele mit dabei und wir haben mal, also alle, die im Rasenfunkforum unterwegs sind, die haben das schon gesehen. Letzte Woche hatte ich mal die User gebeten, weil ich weiß, dass da ein paar Leute dabei sind, die ganz gut mit Daten können, die durchschnittlichen Spielnoten nach Spieltagen zu mir rauszusuchen. Und da kam tatsächlich raus, der 25. Spieltag ist durchschnittlich gesehen in den letzten 30 Jahren immer der mit den schlechtesten Spielnoten. Der 26. kommt kurz danach. Und ehrlicherweise, also dieses Jahr wird keine Ausnahme sein, oder?
Ja, das sehe ich ähnlich. Also ich muss sagen, ich habe ja gesehen, wie lange eure Folgen ansonsten auch immer gehen. Gerne mal 2 bis 3 Stunden. Und ich hatte zwischendurch schon ein bisschen Angst, dass wir das heute nicht hinbekommen, weil die Spiele, du hast es gesagt, sie waren zäh. Es ist teilweise nicht viel passiert, aber zum Glück gab es natürlich auch wieder einige Aufregerszenen. Und ich würde sagen, neben dem Platz auch einige schöne Geschichten, über die wir sicherlich heute auch sprechen werden.
Ja, und der Grund, warum Stefan gerade so gelacht hat, vermute ich zumindest, ist, dass man immer vor den Rasenfunksendungen denkt, wie sollen wir denn hier länger über den Spieltag sprechen? Und man kommt immer raus und denkt sich, huch, das waren jetzt aber schnelle 3 Stunden. Dementsprechend will ich jetzt die Vorrede gar nicht so lang halten. Wir gehen rein, wie immer, liebe Hörerinnen und Hörer. Analysieren wir alle 9 Spiele. Wie immer haben wir sie aufgeteilt zwischen Magda und Stefan. Das heißt, wundert euch nicht, wenn es so ein bisschen im Ping-Pong-Spiel hin und her geht. Und wie immer habe ich natürlich alle Spiele gesehen. So auch den Samstagabend-Kracher zwischen dem HSV und dem ersten FC Köln. Es war natürlich ein Spiel mit großen Auswirkungen, potenziell zumindest, auf das Abstiegsrennen. Am Ende wird es ein 1:1. Es gibt einen Geniestreich von Fabio Vieira. Wunderschönes Tor nach einem tiefen Pass von Mikel Bronsis. Aber schon kurz darauf, nämlich 6 Minuten später, kann Saad Elmanla tatsächlich nach einer Ecke, ja, liebe Köln-Fans, es ist keine Übung, nach einer Ecke treffen zum 1:1. Ansonsten bleibt es eine zähe Angelegenheit. In der Schlussphase haben beide Teams nochmal jeweils eine Chance. El Fadli und Martel vergeben diese aber. Und deswegen, Magda, kommt es dann eben auch bei dieser Punkteteilung raus, mit der natürlich der HSV viel besser leben kann, denn der steht jetzt bei 30 Punkten und hat damit 6 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Findest du denn, dass dieses Unentschieden auch dem Spiel gerecht wird? Wie haben dir beide Teams gefallen?
Ich würde sagen, das wird dem Spiel absolut gerecht. Also ich muss sagen, es war ein, also für mich persönlich war es ein ganz klassisches Aufsteigerduell und ich weiß nicht, ob es unbedingt dem Begriff Topspiel so gerecht wird. Es war auch hier, würde ich sagen, eine zähe Angelegenheit. Es war wenig hochklassig. Ich würde sagen, hätte es am Ende einen Sieger geben müssen, hätte ich sogar tatsächlich den ersten FC Köln vorne gesehen. Die hätten es natürlich auch deutlich mehr gebrauchen können als der HSV. Aber ich finde, am Ende war das absolut in Ordnung. 1:1, finde ich, spiegelt dieses Spiel eigentlich ziemlich gut wieder.
Und wie hat dir denn der Ansatz vom ersten FC Köln gefallen? Also Lukas Kwasniok hat nach dem Spiel gesagt, ich spiele lieber jetzt unentschieden gegen den HSV und gewinne gegen Gladbach als andersherum. Damit richtet er natürlich den Blick schon aufs Derby, ist ja auch klar. Aber die Frage ist ja auch, was hat er denn dafür getan, zusammen mit seinem Team natürlich, um mehr vielleicht als so einen Punkt rauszuholen? Also der FC hatte den Ball. Wie hat dir denn das gefallen, was er mit dem Ball gemacht hat?
Also erstmal nochmal zu der Kwasniok-Aussage. Ist, finde ich, eine ganz klassische Kwasniok-Aussage. Sehr, sehr emotional. Er guckt schon mal direkt aufs Derby. Ja, also ich finde, das war nicht so wahnsinnig gut von den Kölnern, was sie mit dem Ball gemacht haben. Also ich finde, es spricht dann doch auch schon Bände, dass das Tor dann mal nach einer Ecke fiel. Also da ging, finde ich, aus dem Spiel heraus ging da relativ wenig.
Also am Ende hatten sie eine 59-prozentige Passquote im Angriffsdrittel und nur 4 Dribblingversuche. Was aber auch so ein bisschen zeigt, glaube ich, was der HSV gut gemacht hat. Also das hat man, also man kann ja auch genauso kritisch über die Offensive des HSV sprechen. 5 Schüsse in einem Heimspiel. Also man sieht, dass die HSV-Fans durch ein langes Teil des Leidens gegangen sind, dass sie nach so einem Spiel dann völlig zufrieden sind mit allem. Denn eigentlich war der Offensiv, wenn man ehrlich ist, sehr, sehr wenig zu sehen. Aber es ging halt darum, erstmal dem FC das zu nehmen, was die Kölner gut macht. Das hat auch dann Merlin Polzin in der Pressekonferenz nach dem Spiel nochmal erzählt. Also eben sich gegen diese Überladungen wappnen, die Köln immer mit reinbringt. Und eben vor allem das Zentrum dicht machen. Und das hast du gesehen, Remberg und Lokonga, die haben sich gar nicht rausziehen lassen. Gerade Lokonga schaltet sich ja eigentlich ganz gerne auch mal vor allem in Umschaltsituationen nach vorne mit ein. Ich hatte den Eindruck, es gab jetzt nicht so wahnsinnig viele Umschaltsituationen, aber mein Eindruck war, dass er viel, viel passiver war, dass er ganz stark darauf geachtet hat, nicht zu sehr seinen Raum aufzumachen, dass da reingespielt werden kann. Und das finde ich von der Defensive her, hat das gut funktioniert vom HSV. War dir das denn offensiv genug, was man von den Hamburgern sehen konnte?
Nee, auf gar keinen Fall. Also man muss sagen, es ist ja nicht ohne Grund so. Natürlich, das Tor war wahnsinnig schön, was wir gesehen haben vom HSV. Aber dass da jetzt so viel drüber gesprochen wird, auch das spricht ja irgendwie so ein bisschen für sich. Also ich finde da, also beide Teams das war vorne einfach zu wenig. Also es hat sich viel im Mittelfeld abgespielt und ich konnte da jetzt nicht so wirklich die Ansätze auch beim HSV erkennen, muss ich ehrlich sagen.
Ja, ich meine, dieser Treffer zum 1:0, das war schon so ein typisches HSV-Ding, Vuskovic auf dem Flügel und der Flügel spielt direkt in die Tiefe. Also es ist auch so ein typischer Laufweg, den da Fabio Vieira geht. Sie schaffen es eben immer wieder ganz gut, hinter die Kette zu kommen, aber da muss halt dann auch alles passen, sowohl beim Pass als auch dann beim Abschluss, dass es dann so ein schönes Tor wird. Gut, dass man Fabio Vieira hat. Aber tatsächlich fand ich auch, dass es ansonsten schon relativ dünn war. Es gab noch die Läufe von Muheim. Ich habe den Eindruck, dass ihn Omari in der Offensive nicht so viel geben kann wie Capaldo an selber Stelle. Der hat natürlich auch nochmal eine andere Geschwindigkeit. Und dann war für mich so eigentlich das größte Fragezeichen, und ich weiß, dass sich darüber auch viele HSV-Fans den Kopf so ein bisschen zerbrechen. Ja, wie besetzt du den Sturm? Also Yusuf Paulsen hat sich völlig überraschend mal wieder verletzt, kann nicht spielen. Also Der Spieler tut einem natürlich leid, aber die Verletzungshistorie ist bekannt. Das hätte man sich, vielleicht hätte man das antizipieren können vor dem Wechsel. Damien Downs war jetzt, derjenige, der in der Spitze gespielt hat, neben Königsdörfer und Vieira so ein bisschen dahinter, würde ich sagen. Downs hat insgesamt 4 Pässe gespielt, 3 davon sind angekommen und er hatte 16 Ballkontakte in 67 Minuten. Kannst du verstehen, dass er die Chance bekommen hat und glaubst du, dass nach dem, was wir da jetzt gesehen haben, wir Damien Downs noch öfter sehen werden beim HSV?
Ich kann schon verstehen, dass man ihm die Chance gegeben hat, definitiv. Aber natürlich, also die Zahlen, die du gerade gesagt hast, hatte ich tatsächlich so nicht auf dem Schirm. Das ist natürlich absolut erschreckend. Und ich glaube nicht, dass man ihn jetzt, also ich glaube nicht, dass er jetzt zumindest nächste Woche von Anfang an spielen wird. Vielleicht als Joker, aber ich sehe es gerade nicht, ehrlicherweise.
Ich meine, er hat natürlich Qualitäten im Spiel gegen den Ball und also irgendwie habe ich den Eindruck, dass dieses Spiel sehr von der Defensive gedacht war, von HSV-Seite aus. Also erstmal nicht verlieren, hat ja auch, wie wir jetzt sehen, gereicht, um mit einem guten Ergebnis rauszugehen aus diesem Spiel. Dahingehend könnte ich es verstehen, dass er gespielt hat. Aber es ist schon interessant, dass halt das Glatze dann keine Minute bekommt. Also ganz offensichtlich passt das eben einfach nicht. Da muss man jetzt auch nicht irgendwie das Narrativ vom Saisonanfang irgendwie nochmal neu aufmachen. Ich denke, die Antwort haben wir jetzt eigentlich bekommen in den letzten Wochen. Dann kam Stange relativ früh. Da dachte ich mir noch, ah, okay, vielleicht bringt der ein bisschen neuen Wind rein, weil ich das so in der zweiten Liga manchmal den Eindruck hatte, dass der einfach so ein energetisches Element war in der Offensive. Aber ehrlicherweise hat man dann auch gesehen, dass der sich schon schwer tut gegen Erstliga-Verteidiger wie Vandenberg und Özkacar und Tom Kraus als Rechtsverteidiger beim ersten FC Köln. Also man kann ja auch quasi die Schwäche des HSV in der Offensive, könnte man ja auch als Stärke der Defensive von Köln sehen und eben in der neuen Formation, also Tom Kraus als Rechtsverteidiger. Wie hat dir die Defensive vom FC insgesamt so gefallen?
Ich glaube, die Defensive von Köln war, also ich fand, sie stand stabil auf jeden Fall, hat nicht viel zugelassen, aber ja, doch. Also ich würde sagen, man kann mit der Defensive durchaus zufrieden sein. Also ein Gegentor ist ja für eine Mannschaft, die da unten drin steht, ist ja auch nicht schlecht. Ich glaube tatsächlich, das Problem bei Köln war jetzt am Wochenende gegen den HSV nicht die Defensive, sondern tatsächlich eher die Offensive, dass da so wenig ging.
Ja, ich glaube tatsächlich auch. Also sie hatten halt die Aufgabe, im Umschalten nicht so oft erwischt zu werden. Im Großen und Ganzen ist ihnen das gelungen. Aber Stefan, du hast noch was zu ergänzen. Nee, du hast aus Versehen die Hand gehoben. Nee.
Nein, habe ich nicht. Ich wollte ihn nicht unterbrechen. Aber ich finde, du hast vorhin in einem Halbsatz was ganz Richtiges gesagt. Ausnahmsweise mal. Nein, natürlich nicht. Dass der HSV dieses Spiel eher defensiv her gedacht hat. Die war, also die 29 Punkte hatten die, glaube ich, vor dem Spieltag. Jetzt sind es, ja, 30, muss ja. 29 Punkte. Es gibt in Keller, also bei den Abstiegskandidaten, eigentlich nur eine Mannschaft, die jetzt so ein bisschen zu klettern anfängt. Die anderen nehmen sich entweder in den direkten Duellen die Punkte weg und es gibt keinen, der so richtig nach oben schießt. Und also jetzt mal ganz überspitzt formuliert, wenn der HSV die Saison jetzt einfach sauber runterspielt und solche Spiele einfach nicht verliert, dann wird das auf jeden Fall für den Klassenerhalt reichen. Also ich wäre wahrscheinlich genauso in dieses Spiel gegangen, weil der Ball lag ganz klar bei Köln. Die mussten was machen. Wenn dann irgendwie wieder so ein, ich sage jetzt mal, klassischer HSV-Heimsieg vom Laster fällt, wie es schon ein paar Mal jetzt der Fall war diese Saison, der hinten raus dann noch irgendwie glückt, noch besser. Aber wenn es dann irgendwie 0-0, 1-1, 2-2, wie auch immer ausgeht, unentschieden auf jeden Fall, dann ist ja nichts passiert. Und wir haben einen Spieltag weniger auf der Uhr. Und insofern, ich glaube schon, dass die mittlerweile in die Richtung auch denken, weil ich auch das Gefühl habe, sie merken ich habe zumindest das Gefühl, so muss ich formulieren, dass da ein gewisser Substanzverlust momentan auch so zu erkennen ist. Vielleicht täusche ich mich da auch, aber da geht es ein bisschen dahin, das geht nicht mehr so leicht von der Hand, so dieses total Euphorische ist weg. Also es ist irgendwie immer noch da, aber auch, ja, ist schwierig zu erklären. Und ich glaube, dass es jetzt einfach ganz schlicht nur darum geht, die Spieltage runterzuspielen und zu gucken, dass diese, was sind es, 5, 6 Punkte auf Platz 16 und glaube ich schon 9 oder 8 auf den direkten Absteiger, dass das reicht und das wird wahrscheinlich auch reichen.
Ja. Ja, ich stimme dir total zu. Ich finde auch, der HSV hat es einfach clever gemacht, das muss man einfach so sagen, das so defensiv auch anzugehen. Sie waren ja auch in der besseren Ausgangsposition. Und bei Köln muss man wieder mal sagen, man spricht oft darüber, es hat ihnen jetzt auch nicht so wahnsinnig viel gefehlt für den Sieg. Klar, sie hätten sicherlich noch mehr riskieren können, riskieren müssen. Aber das müssen sie sich auf die Fahne schreiben. Also dieser letzte Schritt, der fehlt einfach aktuell bei Köln.
Ja, und ich finde aber auch, also es ist schon richtig zu sagen, dass der FC hier die größeren Chancen hatte. Das heißt, wenn ein Team gewonnen hätte, dann wäre es verdienter gewesen, wenn es der FC gewesen wäre. Aber ich finde auch, dass das Offensivkonzept eigentlich nicht so wirklich gut funktioniert hat. Und darüber geht halt Lukas Kwasniok auch so ein bisschen hinweg in der Pressekonferenz. Klar, würde ich auch machen, indem er den Blick schon so nach vorne lenkt und indem er auch nicht zu Unrecht über die Szene spricht, in der Mikael Broncis Lund auf den Knöchel getreten ist. Das war eine üble Sache, dass das nicht mal eine gelbe Karte und ein Freistoß war, ist wirklich nicht zu verstehen, ehrlicherweise. Es gab so einige schwierige Schiedsrichterentscheidungen an diesem Spieltag. Aber um aufs Offensivkonzept nochmal zurückzukommen. Also ich habe ja vorhin die Passquote im Angriffsdrittel schon referiert. Da war im Grunde 4 von 10 Pässen waren einfach Fehlpässe und der Angriff war in dem Moment vorbei. Du hattest Niang, der wieder außen gestartet ist. Der hat nur eine Halbzeit gespielt und war kaum eingebunden, hatte 17 Ballkontakte. Elmala, wir alle reden immer wahnsinnig viel über Elmala. Es geht inzwischen auch mehr als noch früher über seine Arbeit gegen den Ball, aber man kann auch mal über sein Passspiel sprechen. Am Ende hat Elmala 4 Pässe gespielt in 74 Minuten und defensiv hat er 3 von 11 Duellen nur gewonnen am Boden. Also sprich, Elmala war auch nicht wirklich eingebunden. Das einzige Element bei Köln, was eigentlich halbwegs regelmäßig funktioniert in der Offensive, ist Kaminski, der dann auch sehr viele Freiheiten hat. Und dann waren sie aber irgendwie nicht gut eingestellt. Also sie haben, das hat er auch angesprochen in der Pressekonferenz, sie haben viel zu früh geflankt. Sie hatten eigentlich den Plan, in dem Bereich zu flanken, in dem Luka Vucevic nicht steht. Das ist nicht gelungen. Vucevic hatte wie immer ein sensationelles Spiel, hat auch irgendwie wieder 10 Kopfballduelle gewonnen. Also bei dem war wieder alles super, aber sie haben sich so ein bisschen darauf verlassen, dass irgendwie Ragnar Ache sich was erarbeitet im Strafraum. Ich fand auch, dass manchmal die Strafraumbesetzung nicht gut war. Also sprich, natürlich ist es nicht einfach gegen einen sehr defensiven HSV, der das auch gut gemacht hat. Also alle drei hinten drin, die Innenverteidiger haben das gut gemacht beim HSV. Aber das Offensivkonzept, und das ist ja eigentlich das, wofür man Lukas Kwasniok noch am ehesten gelobt hat am Anfang der Saison vor allem, das hat mir ehrlicherweise in dem Spiel auch nicht gefallen und da finde ich dann auch 3 Schüsse in der zweiten Hälfte wirklich nicht gut, denn dass der HSV das von der Warte aus denkt, wir wollen dieses Spiel nicht verlieren, ist ja völlig klar, weil der FC nämlich aus der Warte kommt, wir müssen dieses Spiel eigentlich gewinnen, denn die haben nur einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz. Und das ist mir so ein bisschen untergegangen in der Besprechung danach, zumindest die ich mitbekommen habe. Und da bin ich jetzt auch gespannt, man kann natürlich schon erwarten, dass es zu Hause gegen Gladbach jetzt anders wird. Aber ich erinnere mich an die Hinrunde und da dachten wir auch schon, dass das Derby eigentlich eindeutiger werden würde. Also ja, ich bin mal gespannt, ob da seine Prognose mit den 4 Punkten, die man dann holt, ob die wirklich sich so einstellt.
Aber Stichwort Lukas Kwasniok, er hat ja schon das Derby angesprochen und geht dementsprechend auch relativ sicher davon aus, dass er da auf der Bank sitzen wird. Denkt ihr, dass die Trainerdiskussion nochmal aufgemacht wird jetzt vorm Derby oder wenn dann überhaupt erst danach?
Also vor dem Derby sehe ich da jetzt überhaupt keinen Anhaltspunkt dafür. Klar, wenn die jetzt in Hamburg 3-1 verlieren und wirklich richtig schlecht spielen, dann ist zumindest mal Unruhe da, aber das wird jetzt, also die ganze Konzentration wird sich jetzt auf diese 90 Minuten richten. Da wird es natürlich die übliche Folklore geben jetzt in der Stadt und drumherum. Das ist sehr logisch, aber ansonsten trainertechnisch, nee, sehe ich gar nicht. Aber das Spiel wird natürlich jetzt schon, wenn das jetzt dann quasi jetzt noch ein bisschen mehr aufgeladen hat, jetzt schon direkt nach seinem eigentlichen Spiel jetzt in Hamburg gestern Abend oder am Samstagabend, das dann ungefragt noch mehr aufzuladen, kannst du dir vorstellen, was da jetzt die nächsten 4-5 Tage los sein wird. Und dann muss es natürlich auch funktionieren.
Ich sehe es ehrlich gesagt ähnlich, also vor dem Derby auf keinen Fall. Aber sollte das verloren gehen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass sich da nochmal was beim FC tut, weil eben es schon so eine Regression einfach gibt in den Leistungen. Sie sind schon immer nah dran und das ist nie komplett falsch, aber ab einem gewissen Punkt musst du auch die Frage stellen, warum schaffen sie es denn nicht, guten Leistungen dann auch gute Ergebnisse folgen zu lassen. Und selbst wenn der Zufall da natürlich noch ein bisschen reinhaut, im Negativen jetzt gerade für den FC, also ich habe es ja gerade gesagt, also 3 Schüsse in der zweiten Hälfte ist halt wirklich auch nicht gut. Also für neutrale Zusehende wie uns war das Spiel unguckbar. So ehrlich muss man sein. Also geile Stimmung, geile Choreos, alles super, tolle Teams, interessante Spieler, fürchterliches Fußballspiel. Also so hätte ich es ehrlicherweise zusammengefasst. Elmaler hat übrigens nur 2 Pässe zum Mitspieler gebracht. Diese Hammer-Statistik habe ich euch noch vorenthalten. Also naja. Also wir gucken uns das Derby an. Für den 1. FC Köln zu Hause wird es stattfinden. Danach geht es dann zu Eintracht Frankfurt. Der HSV wiederum hat die logischerweise viel, viel bessere Ausgangslage mit 6 Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz. Wird jetzt dann beim BVB antreten. Und damit sind wir mittendrin im Abstiegskampf. Und da muss man dann auch früher oder später über Werder Bremen sprechen. Und man musste bis zu diesem Spieltag auch definitiv über Mainz 05 sprechen. Vielleicht relativiert sich das jetzt schon so langsam. Und findige Hörerinnen und Hörer haben jetzt schon herausgehört, wer dieses Duell zwischen Werder Bremen und Mainz 05 wohl gewonnen hat. Ja, ihr habt recht. Der Gast hat es hinbekommen. Und das ging schon sehr, sehr früh los mit einer kuriosen Szene. Also Marco Grüll hat sich ein bisschen ablenken lassen von einer Taube. Vielleicht auch deshalb kam er nicht mehr rechtzeitig hinter Philipp Mwene her, der nach einem Einwurf von der Grundlinie auf Paul Nebel flankt und der köpft dann auch aber wunderschön, muss man sagen, zum 1:0 ins Tor und das eben schon in der 6. Minute. Es geht fröhlich hin und her, auch Werder Bremen hat Chancen, allerdings es sind ganz wenige Großchancen mit dabei, muss man sagen, und schon sehr früh in der 2. Hälfte dann ist die Vorentscheidung gefallen, zumindest wirkt es so. Friedl spielt einen vertikalen Pass auf Krüll, der verliert den Ball an Sano und so geht es dann direkt in den Gegenangriff. Geraldo Becker flankt nach innen, Bittencourt grätscht dann auch noch Lee an und der ja, läuft den Ball dann damit ins Tor. Also wenn man irgendwie nach einem symbolischen Gegentreffer für die Situation von Werder Bremen sucht, da habt ihr ihn, dieses 0:2 ist es dann. Es gibt Chancen für Werder bis zuletzt, immer mal wieder auch ganz gute, aber am Ende, Stefan, bleibt es eben bei diesem 0:2. Und Daniel Thun sagt nach dem Spiel, ich dachte, wir wären schon weiter. Gleichzeitig könnte man aber, glaube ich, auch sehr gut sagen, ja, ihr habt halt bisher auch noch nicht gegen Urs Fischers Mainz 05 gespielt, denn die sind halt einfach eine Maschine. Wie lange, glaubst du, hätte Werder Bremen weiterspielen müssen, um ein Tor zu erzielen gegen dieses Mainz?
Also nochmal so lang wie die, was waren es, 95 oder 96 Minuten davor. Da war dann, also nach dem 2:0 war das Spiel vorbei, hätte man eigentlich abschalten können und danach irgendwo nachlesen, wie es ausgegangen ist. Dass Werder da nicht mehr zurückkommt, war eigentlich absehbar. Jetzt nicht nur, weil Mainz natürlich, wie du gerade sagst, eine Maschine ist, sehe ich ganz genauso. Und man gegen die halt einfach aus dem Spiel raus so gut wie keine, also ganz wenig Torchancen, sich wirklich klare Torchancen rausspielen kann. Da müsste man sich dann vielleicht auf einen Standard oder irgend so einen komischen zweiten Ball, der irgendwie glücklich runterfällt, verlassen. Das ist das eine, aber zur Wahrheit gehört halt auch, dass Werder einfach nicht gut ist. Also ich sage auch bewusst gut ist und jetzt nicht nur für dieses eine Spiel nicht gut war, sondern die haben, das, da gibt es immer noch mehr als genug Probleme und also ich habe mir schon gedacht, dass es heute, dass es schwierig wird, das Spiel gegen Mainz, dass sie es vermutlich auch verlieren werden. Jetzt ist die Frage, wie gehen sie damit um, aus meiner Sicht. Und die ist super entscheidend.
Hm. Ja, aber sag doch dann erstmal, was dir gefehlt hat bei Werder Bremen. Also was müssen sie denn besser machen in Zukunft?
Naja, das sind die alten, wahrscheinlich schon 100-mal diskutierten Probleme aus meiner Sicht. Also die haben, es fehlt ein Zielspieler, den man auch als solchen bezeichnen darf. Und der dann im besten Fall dann auch noch sowas wie Torgefahr ausstrahlt, den gibt's im Kader vielleicht mit Milosevic, aber wenn der verletzt ist, wird's natürlich schwierig. Und dann wird's dahinter schon sehr dünn. Und ich finde, die haben immer noch das Problem, dass sie gefühlt seit 15 Jahren haben. Es gibt kaum einen Spieler oder nur so partiell einen Spieler, der über die Sechserposition sowas wie einen kreativen Spielaufbau gewährleisten kann. Den gibt es einfach nicht. Und das merkt man dieser Mannschaft an. Und heute war dann die Idee, mit Bittencourt eins tiefer zu spielen und stattdessen Stay immer wieder hinter Asano da in Position zu bringen, so quasi zwischen, in diesem Zwischenraum anspielbar zu machen. Das ist, ich finde, die Idee ist gut, weil Stay, der muss einfach nah zum Tor spielen. Das ist ja nicht umsonst der torgefährlichste Spieler in dieser Mannschaft, wenn man schon keinen Mittelstürmer hat. Das ist eine grundsätzlich gute Idee, aber die Umsetzung war natürlich insofern nicht so gut, weil erstens Sano das natürlich sehr gut gemacht hat und immer so auf dem Vorderfuß war, immer schön auf dem Sprung war. Und wenn Stay, so in der ersten Halbzeit war das dann 3-4 Mal der Fall, dann war er wirklich mal schön raus aus dem Deckungsschatten, war keiner um ihn rum. Du hast nicht, bei Chor wusste nicht, soll ich jetzt rausgehen oder nicht. Also die Situation, die du eigentlich haben willst, das Werder Bremen. Und dann haben aber die Spieler, das waren dann unterschiedliche, die am Ball waren, die haben es dann einfach versäumt, den Ball dahin zu spielen. Und dann ist diese Idee natürlich nichts mehr als eine Idee. Also wenn, das bringt mir ja dann nichts, wenn die Umsetzung dann fehlt. Und ja, und dann ist es einfach schwierig. Dann haben sie keinen Dribbler auf der Seite. Also sie können dann auch nicht, wenn sie drumherum spielen müssen, um dieses Mainzer Ding mit diesen drei Mittelfeldspielern, die da haben, die natürlich brutal laufstark sind und echt auch körperlich sind, obwohl die sehr klein sind, ja. Aber die schrubbern da halt alles weg. Und dann spielst du natürlich, traust du dich da nicht mehr reinzuspielen, wenn es dann da kracht. Und wenn die da mit 6 Spielern stehen, mit 3 in der Abwehr und 3 im Mittelfeld, spielst außen rum und da kommst du halt auch nicht weiter. Ohne die Spieler, die das dann wirklich auflösen könnten, kommst du da nicht mehr weiter. Mhm. Und dann zerschellst du einfach an so einer Mannschaft wie Mainz. Also letzte Woche in Stuttgart war ja genauso. Die hatten ja auch wenig Torchancen in dem Spiel. Und dass der VfB Stuttgart da 2 Tore macht, war ja eh schon, kam ja schon aus dem totalen Nichts. Und das ist einfach, also ich finde, das ist, als ob Urs Fischer schon seit 2 Jahren da wären. Die spielen absoluten Top-Level Urs Fischer-Fußball, der eigentlich, so wie die jetzt da aufgetreten sind in Bremen, das war wie eine Mannschaft, die jetzt um Conference oder vielleicht sogar Europa League spielt. Ganz ruhig, abgezockt, da war auch überhaupt kein, die haben da null Luft dran gelassen, dass Werder überhaupt mal zum Anschlusstreffer kommt. Das haben die, also klar, weiß er, wie der ist, dann erzählt der Urs Fischer danach, ja, das war ein hartes Stück Arbeit und so war es ja auch. Die kommen vom Spiel vom Donnerstag noch Auswärtsspiel noch gehabt und sind aber trotzdem stabiler beieinander als Werder Bremen, wobei man da natürlich auch sagen muss, dass sie halt sehr viele Verletzungsprobleme hatten und am Schluss, glaube ich, 3 Spieler auf dem Platz hatten, die man jetzt so vielleicht nicht unbedingt erwartet, beim Abpfiff eines Bundesligaspiels. Aber da sieht man natürlich dann auch, dass Mainz halt nachlegen konnte von der Bank und Werder nur so bedingt, sage ich jetzt mal, ohne dann irgendjemand zu nahe treten zu wollen.
Also Mick Schmettgens hat zum Beispiel sein Debüt gegeben für den verletzten Julian Malatini und Salim Musa kam in der Schlussphase, hatte auch direkt eine gute Schusschance, die dann aber ans Außennetz abgefälscht wurde. Es gab noch einen Lattenkopfball von Leo Bittencourt, das hätte die ganz schnelle Antwort aufs 0:1 sein können, in der 8. Minute schon. Aber tatsächlich muss ich sagen, mir fehlt auch so die Fantasie zu glauben, dass sich dann so grundlegend was an diesem Spiel geändert hätte, weil du hast jetzt schon das, was quasi im Zentrum vorhanden war, hast du schon schön beschrieben mit Bittencourt und mit Stay. Und aber auch auf den Außen, das eine ist, dass dir da die Spieler fehlen, die sowas im Dribbling lösen können. Die haben jetzt sowieso nicht alle Teams und ein Verletzungsgebeutel, das Werder Bremen, völlig überraschend auch nicht. Aber was mir da so komplett gefehlt hat, war das Bewusstsein dafür, dass du es dann eben in der Gruppe lösen musst. Also Werder war die ganze Zeit in 2-gegen-2 oder 3-gegen-3 Situationen. Die haben niemals auch nur einen Vierten da drüben hingeschoben. Irgendwann in der Schlussphase gab es das mal, aber da war eh schon alles so ein bisschen aufgelöst und sie sind halt einfach alle nach vorne gegangen. Ja, dann hattest du mal Szenen, wo du auch mal so ganz kurz ein 4-gegen-3 auf dem Flügel hattest, wo du vielleicht mal jemanden an die Grundlinie schicken kannst. Aber da muss ich sagen, war ich ein bisschen enttäuscht von, war eigentlich sowohl ein Stay als auch ein Puertas, die müssten das doch eigentlich können. Müssten da ein Gefühl für haben und dass Keke Top kein Erstligastürmer ist, das hat man in der ersten Hälfte gesehen. Dann stand Justin Jimmer auf dem Feld, der hat natürlich gar nicht das Profil, das du brauchst gegen einen tiefstehenden Gegner, aber der hat das zum Beispiel manchmal gemacht, weil der will halt an den Ball kommen und dann lässt er sich, glaube ich, automatisch intuitiv manchmal auf den Flügel fallen, weil da lässt ihn halt Mainz an den Ball kommen, im Zentrum war halt alles dicht. Und das fand ich schon bemerkenswert, dass sich das im Grunde auch über das ganze Spiel über nicht verändert hat. Klar, Verletzungsprobleme und so, verstehe ich alles. Aber Also ein bisschen habe ich mich gefragt, was die eigentlich analysiert haben vor dem Spiel gegen Mainz 05. Oder bin ich da jetzt zu kritisch?
Nee, also ich sehe es tatsächlich ganz genauso. Ich habe mir irgendwann aufgeschrieben, auf ein kleines Zettelchen, wo oder was ist der Plan B? Also es ist jetzt okay, die haben es so versucht, funktioniert aber nicht. Natürlich ist es das Schlimmste, was passieren kann gegen eine Mainzer Mannschaft, die so spielt, wie sie momentan spielt. Wenn du da nach ein paar Minuten gleich 0-1 hinten bist, dann spielen die das einfach von oben runter, das Spiel. Das ist alles verständlich, aber trotzdem, also sowohl von außen als auch innerhalb der Mannschaft war dann nicht so, hatte man nie das Gefühl, die haben jetzt eine Idee, wie es anders besser werden könnte. Und dann fehlen, und das ist auch ein Problem dieser Saison, und jetzt waren heute noch Stark verletzt und Linnen. Genau, die beiden. Dann fehlen natürlich auch Spieler auf dem Platz, die da wirklich den Laden nach vorne ziehen. Also da gibt's noch Stay, der hadert aber irgendwie mit sich selber, finde ich. Der verliert sich da so ein bisschen. Der ist sehr untypisch eigentlich. Das so aus den letzten Jahren kennt man das gar nicht so von dem.
Saudumme fünfte gelbe Karte, die er sich geholt hat.
Ja, und
moppert
dann so in der
Wolfsburg.
Gegend rum. Ja, finde ich auch. Und da kommt so eins zum anderen. Ja, und dann, klar, dann hast du diese unerfahrenen Spieler auf dem Platz. Oder welche, die selten gespielt haben oder spielen, wie Schmidt zum Beispiel. Ja, das ist wirklich wirklich schwierig. Deswegen hat mich das auch tatsächlich überrascht, dass der Danny Thune dann danach sagt, ich habe gedacht, wir wären schon weiter. Also ich habe nicht gedacht, dass sie schon weiter wären. Ehrlich gesagt, ich finde, dass Werder Bremen bis zum Schluss gucken muss, dass sie nicht direkt absteigen. Und also ich will jetzt, ne, keinen Hot Take oder so raushauen wollen, aber tatsächlich beschleicht mich das Gefühl, dass da auch, oder anders formuliert, mich würde es nicht wundern, wenn die trainertechnisch nochmal nachdenken würden.
Heieiei. Du wolltest doch kein Hot Take raushauen.
Ja, weiß ich auch nicht. Also
ja, ist dir einfach so passiert.
Ist jetzt auch, hat es auch mit dem Spiel nichts zu tun. Das habe ich vor 4 Wochen schon gedacht, als die Personalie klar war, dass das aus meiner Sicht super riskant ist. Also ich kenne Daniel Thune nicht, also null, nicht, hat damit nichts zu tun. Das ist ein super sympathischer Typ, der alles okay, aber ich weiß nicht, ob der für diese Situation, wenn das jetzt nochmal brenzlig werden sollte, und also was heißt nochmal, ist er immer noch brenzlig, ob das da der richtige Trainer ist.
Also ich kann es mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass man da nochmal eingreift. Ich finde es aber auch schon interessant, wie der Spieltag 30 jetzt schon so eine Demarkationslinie ist bei vielen Gesprächen rund um Werder Bremen, weil eben danach vermeintlich schwerere Gegner kommen als davor. Das heißt, es gibt eben so das Narrativ, bis zum 30. Spieltag muss der Abstieg im Grunde, der Nichtabstieg, der Klassenerhalt muss geschafft sein. Es wundert mich schon ehrlich gesagt so ein bisschen, weil am 34.
Spieltag... Das wird nicht passieren.
Ja, genau.
Nein, das wird nicht passieren.
Wolfsburg auswärts, Leipzig zu Hause, Köln auswärts. Das sind die nächsten 3 Spiele für Werder Bremen. Aktuell eben 25 Punkte. Aber um nochmal ein Wort zu Mainz 05 zu verlieren. Wir haben sie jetzt schon sehr gelobt. Wir haben aber noch gar nicht erwähnt, die haben ja auch mit Verletzungen zu kämpfen. Also Nadim Amiri fehlt immer noch. Und du merkst es in einem solchen Spiel nicht. Gut, ehrlicherweise gab es auch nicht so viele Nadim Amiri-Situationen, sage ich jetzt mal, wenn du ab der 6. Minute mit 1-0 führst. Aber Silas hat sich ja auch noch schwer verletzt gegen Sigmar Olmütz jetzt unter der Woche. Das wirkt alles sehr, sehr stabil bei Mainz 05. Auch du klangst jetzt sehr positiv. Urs Fischer sagt aber schon seit Wochen, es wird bis zum letzten Spieltag spannend bleiben. Lügt er, Stefan? Willst du den nächsten Hot-Take raushauen?
Nein, der lügt natürlich nicht, aber das ist halt Urs Fischer Understatement. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ich habe gerade eben beim HSV Köln-Segment schon angedeutet, dass eine Mannschaft klettert. Das ist aus meiner Sicht Mainz. Und ich sehe jetzt nicht, warum das aufhören sollte. Doppelbelastung hin oder her, da muss man gucken, was passiert im Europapokal. Aber nee, also die sind halt auch tatsächlich sehr tief besetzt und die haben im Winter auf 2-3 Positionen so gut eingekauft, konnten auch einkaufen, muss man ja auch sagen, offenbar. Also wenn ich sehe, was Werder Bremen gemacht hat, jetzt haben wir ja den direkten Vergleich, und dann gucke, was Mainz gemacht hat, da ist dann schon ein Unterschied.
Das muss man
warum auch immer. Sagen. Ob da, also ob das rein finanzielle Gründe hat oder ob die, wie sagt man, die Wahrnehmung der brenzligen oder gefährlichen Situation nicht so gegeben war, will ich nicht beurteilen, aber de facto ist es ja so, dass die ein bisschen anders eingekauft haben. Und zwar Spieler, die in Außenstand sofort weitergeholfen haben oder weiterhelfen.
Ja, und dann hat man eben wirklich das Gefühl, dass Mainz 05 schon so in sich ruht. Also Mbene wird schon in der ersten Hälfte wegen Zeitspiels ermahnt. Und das ist aber genauso, auch mit so kleinen Mitteln haben sie immer wieder verhindert, dass Werder mal so ein bisschen ins Rollen kommt. Mit eben auch kleinen Nicklichkeiten. Und dann war Batz noch an den richtigen Momenten, auch an der richtigen Stelle. Plus die Latte hat einmal noch gerettet. Das lief alles ganz gut zusammen für Mainz 05. Sind wir mal gespannt, ob es in der Conference League das jetzt auch so kommt. Im Rückspiel gegen Sigmar Olmütz mit 0:0 aus dem Hinspiel geht es jetzt in dieses Rückspiel. Und danach wird man zu Hause gegen Eintracht Frankfurt spielen. Mainz ist jetzt auf Rang 13 gesprungen, hat 27 Punkte, 3 Punkte Vorsprung. Und eine positivere Prognose als so manch anderes Team. Die große Frage ist aber natürlich, wird Mainz 05 wirklich das einzige Team bleiben, das da unten klettert? Oder packt Dieter Hecking das Abseilgeschirr, nee, das ist jetzt die falsche Analogie, aber die Bergsteile, die Wanderstöcke aus und führt den VfL Wolfsburg selbsttätig und eigenhändig aus der Abstiegszone heraus? Der erste Versuch, den startete er in Hoffenheim bei der TSG. Und es sah jetzt nicht so wirklich so aus, als ob für Wolfsburg hier viel auf dem Tablett läge, denn Hoffenheim hat von Beginn an Chancen, allerdings von Beginn an vergibt auch Hoffenheim seine Chancen und dann passiert das, was manchmal im Fußball eben einfach so passiert. Christian Eriksen schlägt eine Ecke hinein und Konstantinos Koulierakis, sagen wir einfach mal, dass es kein Eigentor war von Kabak, köpft den Ball ins Tor und das in der 64. Minute. Kurz danach schießt fast Afdullahu eines der kurioseren Eigentore. Er denkt, Oliver Baumann sei noch in seinem Tor. Dabei ist Oliver Baumann schon rausgekommen. Er will zurückpassen auf den nicht mehr im Tor sich befindenden Oliver Baumann und verfehlt es ganz knapp. Deshalb, liebe Kinder, lernt ihr auch in der Fußballschule vom Stefan Baller Code. Ist auch verlinkt in den Shownotes. Immer beim Rückpass neben das Tor schießen. Genau aus solchen Gründen. Afdullahu hat gerade noch bestanden bei diesem Test. Am Ende hält allerdings diese Führung nicht. In der 83. Minute ist es der ewige Grischa Prömel, der mal wieder den Ausgleich erzielt für Hoffenheim. Bedeutet, Wolfsburg hat immerhin einen Punkt mitgenommen, auch wenn es natürlich sich ein bisschen schlechter anfühlt, weil man so lange noch geführt hat. Und auf der anderen Seite, Magdalena, die TSG ist Hoffenheim. Die kann einem so ein bisschen Sorgen machen, wenn man eben auf die Tabellenkonstellation blickt und auch so die jüngeren Ergebnisse. Denn auch das Spiel in Heidenheim, wir haben es letzte Woche besprochen, war jetzt eher auch nicht das Allersouveränste, auch wenn es jetzt nicht unverdient war, dass man da gewonnen hat. Also wie haben dir denn hier beide Teams gefallen?
Ja, also du hast ja schon gesagt, man muss sich ein bisschen Sorgen um die TSG Hoffenheim machen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die ruhen sich gerade so ein kleines bisschen auf dieser bisher wirklich sehr starken Saison aus. Es ist die beste Saison der TSG, 15 Siege. Das ist natürlich auch ein ganz gutes Polster, was sie sich da aufgebaut haben. Bei Wolfsburg muss man sagen, du hast gerade schön über das Klettern geredet. Es war eine kleine Etappe, die sie genommen haben. Also ein Punkt mit Dieter Hecking, unter Dieter Hecking ist für den Anfang, würde ich sagen, okay. Sie haben sich natürlich total, was auch klar ist in der Situation, sie haben sich total aufs Verteidigen konzentriert. Die Defensive stand sehr, sehr stabil. Ich glaube, Grischa Prömel hat sogar hinterher gesagt, sie haben sich so ein bisschen, die TSG Hoffenheim hat sich so ein bisschen an den Wolfsburgern die Zähne ausgebissen. Und ich finde, das fasst es ganz gut zusammen. Sie hatten ja schon einige Chancen. Sie waren das klar spielbestimmende Team. Wolfsburg hat es einfach gut gemacht. Dann geht man ganz komisch in Führung, hat, glaube ich, keiner mit gerechnet. Ja, also ich würde sagen, Wolfsburg kann mit diesem Punkt sogar fast besser leben als Hoffenheim. Und ich bin gespannt, wie sich beide Teams entwickeln, ob Wolfsburg da wirklich noch ganz gut rausklettert und ob jetzt der Downfall der TSG Hoffenheim kommt.
Ja, dann lass mal bei Wolfsburg bleiben. Also es ist ja völlig klar, Dieter Hecking hat das gemacht, was eigentlich Trainer immer machen, wenn sie neu zu einem Krisenteam kommen. Er hat auf die Defensive Wert gelegt. 5-4-1 gegen den Ball, sehr diszipliniert in der eigenen Hälfte. Da gab es jetzt nicht irgendwie wildes, hohes Pressing oder sowas, sondern es ging erstmal darum, eben möglichst wenig Gegentore zu kassieren. Und jetzt stelle ich mir ehrlicherweise im Nachhinein die Frage, wie gut das eigentlich geklappt hat, weil auf dem Papier ist es natürlich nur ein Gegentreffer und der kommt in der 83. Minute und auf dem Papier hat Hoffenheim Expected Goals Wert von 1,78, das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber 21:4 Schüsse, Dutzende Ecken, na gut, Dutzende waren es nicht, aber es hat sich so angefühlt, als ob wir 30 Ecken gesehen hätten von Hoffenheim. Also ich bin mir gar nicht so sicher, wie gut jetzt eigentlich die Defensive stand vom VfL Wolfsburg, weil Grabara zum Beispiel musste ja dennoch, obwohl man so ultra defensiv war, musste er dennoch manchmal eingreifen und es lag auch mit an ihm, dass es dann immerhin schon mal ein Punkt wurde. Also würdest du sagen, wir können hinter die Aufgabe Defensive stabilisieren jetzt trotzdem einen Haken machen?
Nee, würde ich nicht sagen. Ich glaube, das wäre jetzt nach einer Woche Dieter Hecking auch ein bisschen früh. Ich glaube, da ist immer noch Luft nach oben, aber um den Wolfsburg-Fans jetzt mal ein bisschen Hoffnung zu machen, ich finde, das war schon deutlich stabiler als in den vergangenen, als an den vergangenen Spieltagen. Aber dennoch, wie gesagt, also einen Haken hinter würde ich definitiv noch nicht machen.
Stefan?
Ja, würde ich auch noch nicht machen. Allerdings, Max hat es ja gerade schon kurz erwähnt, ist es ja der eigentlich normale oder handelsübliche Reflex, wenn ein Trainer kommt, dass er erstmal, also wenn ein Trainer zu einer Mannschaft kommt, die im Abstiegskampf steckt, dass der erstmal auf die Defensive schaut. Das ist auch nachvollziehbar irgendwie, gerade bei Wolfsburg, die jetzt auch viele Gegentore kassiert haben in den letzten Wochen und Monaten. Die Frage ist nur, jetzt sind es nur noch 8 Spiele. Und Wolfsburg muss Spiele gewinnen. Also ja. Damit allein wird es nicht getan sein. Und das ist mein Punkt immer, wenn, also die paar Trainer, die kann man ja wirklich an der Hand abzählen, die zum Abstiegskandidaten kommen und da so eine Balance schon mal mitbringen aus, natürlich müssen wir auf die Defensive schauen, je nachdem wie die Gemengelage halt war, aber wir müssen natürlich auch Fußballspiele gewinnen. Und das geht natürlich auch dann tatsächlich in der Regel nur, wenn ich im Offensivspiel besser werde. Und bei 4 Torschüssen in über fast 100 Minuten Bundesliga-Fußball, das ist ein bisschen arg wenig. Klar fällt dann vielleicht mal einer rein, so wie jetzt da nach dieser Ecke, aber das wird die, also ist jetzt keine große Überraschung, aber das wird die eigentliche Aufgabe sein für ihn aus meiner Sicht, also für Dieter Hecking jetzt aus meiner Sicht, in der Offensive was zu basteln, dass dieser Mannschaft es ermöglicht, wieder Spiele zu gewinnen. Sonst wird's, also ne, auch da wieder die Sache von, die Spieltage werden immer weniger. Und natürlich kann man die Idee oder den Plan haben, wenn es ganz, ganz super läuft, 15er zu werden, oder vielleicht sogar jetzt schon zu sagen, ne, 16 reicht ja in der Regel auch gegen den Zweitligisten, sei mal dahingestellt. Aber jetzt dann quasi 2-3 Wochen lang nur auf die Defensive zu gehen und sich dann 4 Spieltage vor Schluss zu wundern, dass wir immer noch 3 Punkte hinten sind und jetzt müssen wir auf einmal Spiele gewinnen, das könnte echt gefährlich sein.
Ja, und gleichzeitig also, hat er aber den Vorteil der zurückkehrenden Spieler. Also Joachim Mähle, der ja auch gleich wieder in der Startelf stand nach seiner Verletzung. Dann hat er Patrick Wimmer, gut, der kam jetzt in der 80. Minute, aber ich vermute, dass jetzt dessen Minuten, also dass er zumindest jetzt mehr Minuten spielen können wird in der Zukunft. Und da ist er immerhin eine Option. Also ich verstehe, was du sagst. Und das war natürlich offensiv wenig. Also 0,27 Expected Goals waren es am Ende aus diesen 4 Schüssen. Ja, ich habe ganz viele fürchterliche Statistiken mir rausgeschrieben. Ich erspare uns jetzt allen. Ist ja wurscht. Also sie war nicht doll. Offensiv reicht, glaube ich, so zusammenzufassen. Aber ich glaube, allein das könnte schon helfen, dass er ein bisschen variieren kann.
Unbedingt. Also genau, unbedingt. Aber tatsächlich ist es aus meiner Sicht auch kein Zufall, dass jetzt bei diesem Spiel jetzt in Hoffenheim, dass er an der Defensive grundsätzlich personell gar nichts verändert hat. Also er hat von der ersten bis zur letzten Minute exakt so durchspielen lassen, wie er aufgestellt hat und hat 4 Wechsel gemacht und alle 4, da, 3-mal die Stürmer ausgewechselt und Eriksen noch. Also quasi alle Offensivspieler vom Platz durchrotiert, aber die anderen 7 mit dem Torwart auf dem Feld hat er exakt so gelassen. Und das ist schon ein hartes Indiz, finde ich, für dieses Spiel war ganz klar, was passiert. Klar spielen die in Hoffenheim, die zu Hause sehr, sehr stark sind, die einfach wahnsinnig laufstark sind, intensiv spielen. Da kann man nicht 100-mal umstellen in so einem Spiel. Ist absolut verständlich. Aber deswegen, was ich sagen will, ist, ich bin sehr gespannt, wie die nächsten Spiele laufen werden. wenn sie nicht auswärts in Hoffenheim spielen, sondern, ich habe es jetzt nicht im Kopf, zu Hause gegen Werder natürlich. So, genau. Jetzt, also haben wir es doch schon. Zu Hause gegen Werder. Also das wird eigentlich so das interessanteste Spiel nächste Woche oder am nächsten Spieltag werden, wie diese beiden Mannschaften sich begegnen.
Womit auch das Geheimnis aufgelöst wäre, warum wir jetzt nacheinander über diese beiden Teams hier auch sprechen, weil ich genau diesen Vergleich haben wollte. Also insgesamt muss man auch sagen, dass der VfL auch, also da kommt glaube ich auch noch die psychologische Komponente mit rein. Das war so ein Spiel, wie es auch wirklich am 26. Spieltag stattfindet und nicht irgendwie am dritten Spieltag. Da hätten die beide ganz anders gespielt. Aber der VfL, bei dem verfestigt sich jetzt halt auch dieses Führungen weggeben. Also unglaublich viele Punkte schon nach Führung verloren in der Tabelle bis zur 75. Minute. Herzliche Grüße ins Forum. Ich habe mir leider nicht rausgeschrieben, wer das da geschrieben hat, aber ganz fantastische Statistik. In der Tabelle bis zur 75. Minute liegt der VfL Wolfsburg auf Rang 9. Also wo hat man die Punkte liegen lassen? 34 Punkte hätte man dann und am Ende kommt man bei 13 raus, eben in der Schlussphase. Und so war es jetzt auch gegen Hoffenheim. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, Magda, dass Hoffenheim eben Hoffenheim ist. Und ich glaube, man kann einige Dinge kritisieren an Hoffenheim. Du hast ja auch schon so ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, der Downfall, du hast ihn schon angesprochen. Also wenn er kommt, dann hast du ihn gejinxt. Hoffenheim hat Wolfsburg nicht schwer gemacht. Also als Beispiel nur eine Zahl. Christian Eriksen hat eine Passquote von 52%. Und warum hat er die? Also ich habe mir die extra rausgesucht, weil mir aufgefallen ist, um Gottes Willen, der hat ja gar keine Zeit, um Pässe zu spielen, weil halt Hoffenheim so brutal gut im Pressing und Gegenpressing war. Die hatten einen enorm geringen PPDA-Wert, also Passive per Defensive Action. Durchschnittlich 6 Pässe konnte Wolfsburg nur spielen, bis eben die erste Defensivaktion von Hoffenheim kam. Und das ist ein brutaler Wert. Normalerweise bei sehr guten Teams liegt er irgendwie gerade noch im einstelligen Bereich, bei normalen Teams irgendwo zwischen 15 und 20. Und Wolfsburg hatte, glaube ich, ein PPDA von 28. Also, aber die haben ja auch nur in der eigenen Hälfte gewartet. Also unfairer Vergleich. Aber will sagen, Hoffenheim hat eigentlich viele Dinge gut gemacht. Pressing war gut, Gegenpressing war gut. Sie haben jemanden wie zum Beispiel Christian Eriksen gar nicht die Möglichkeit zur Entfaltung gegeben, dass er mal eine Ecke schießt. Ja, okay, was soll da Hoffenheim gegen machen? Aber trotzdem muss sich ja Hoffenheim auch Vorwürfe machen. Wo würdest du denn da ansetzen?
Ich würde sagen, die Chancenverwertung muss definitiv besser werden. Also es ist ja nicht so, dass sie gar keine Chancen hatten. Wir haben Wolfsburg jetzt schon angesprochen. Wie gesagt, die haben es ihnen auch in gewisser Weise nicht so leicht gemacht. Aber ich habe die Zahlen jetzt ehrlicherweise gerade nicht im Kopf, wie viele Chancen sie hatten, wie viele Torschüsse es gab.
21.
Mhm. Ja, das du siehst mich erstaunt. So, mit so vielen hatte ich jetzt auch nicht gerechnet. Ja, also da sieht man 21 Torschüsse, ein Tor ist einfach zu wenig. Also da müssen sie einfach viel konsequenter werden, würde ich sagen.
Ja, und vielleicht aber auch variabler. Also was in diesem Spiel echt gefehlt hat bei Hoffenheim, war, sie machen ja immer diese tiefen Laufwege in der Offensive und dann versuchen sie auch hinter die Kette zu spielen. Und ja, das ist natürlich viel, viel schwieriger, wenn der Gegner in der eigenen Hälfte auf dich wartet. Aber trotzdem gab es immer wieder diese Laufwege. Also Touré und gerade Fisnik Aslani, den kannst du das nicht wegnehmen, die machen das automatisch. Aber diesmal gab es wirklich ganz wenige Pässe, die dann auch wirklich gespielt wurden in den Raum. Also die sind gelaufen und es war umsonst und es hat sich eigentlich nichts verändert. Und Hoffenheim hat wahnsinnig viel geflankt und in oft gar nicht so gut besetzte Strafräume. Also 48 Flanken waren es am Ende und da kommen auch ganz viele der Abschlüsse her. Also allein Ozan Kabak hat 6 Schüsse und insgesamt ja fast ein halbes Expected Goal damit geschossen. Was aber halt auch schon zeigt, ja, das war halt viel mit dem Kopf, viel nach Ecken, 16 Ecken war es für Hoffenheim. Und das fand ich echt enttäuschend, weil Hoffenheim hat echt die Möglichkeiten, auch anders Fußball zu spielen. Die haben so viele Spieler, die sich wohlfühlen zwischen den Linien, so viele Zocker, die auch mal Bock haben, in den Druck reinzuspielen, sich da irgendwie rauszudrehen. Sie haben auch so viele Möglichkeiten, eigentlich auf der Bank wechseln, aber nur 3-mal. Das fand ich interessant. Also ja, wenn man genauer hinguckt, kann man sich auch erklären. Bibu und so weiter zum Beispiel kommt aus einer langen Verletzung und so weiter und so fort. Aber ich muss sagen, das fand ich eben noch darüber hinaus, neben der Chancenverwertung, eigentlich so das größte Thema bei Hoffenheim, die Art der Chancen, die man sich herausgespielt hat. Die waren halt auch so, dass halt Kolja Irakis hat sich ganz oft bedankt, weil er hat gesagt, ja cool, den köpfe ich jetzt weg. Und Moritz Jens hat es ganz genauso gemacht. Und das, was aufs Tor kam, hat Grabara dann gehalten. Also insgesamt fand ich es auch nicht so arg kreativ von Hoffenheim. und frage mich ehrlicherweise, warum das so ist. Hast du eine Erklärung?
Nee, tatsächlich nicht.
Ich habe was vorbereitet. Christian Ilzer hat nämlich eine. Warte mal, hört mal zu.
In der Regel schwimmst du schneller, wenn der Hai nachschwimmt, wie wenn du auf eine Meerjungfrau zuschwimmst.
Also er hat mal wieder eine seiner wunderbaren...
Ja, so hätte ich es auch gesagt.
Ja, genau, ich habe es doch gesehen. Also es fehlt der Hai, der ihn hinterher schwimmt. Das Lustige ist, das stimmt ja gar nicht. Also sie haben ja Haie hinter sich. Stuttgart, Leipzig, Leverkusen, alles Haie, die sie aus der Champions League raus haben wollen. Er meint das natürlich so, dass die Champions League ein solches Übererfüllen der eigenen Saisonziele wäre, dass man das Gefühl hat, man kann nicht scheitern, was ja auch stimmt, denn das... internationale Geschäft, das wird es bei 12 Punkten Vorsprung ziemlich sicher werden, so meint er es natürlich, aber ja, also ich hatte schon ganz oft hier irgendwelche Ilzer-Bonmots und habe mir gedacht, müsste ich eigentlich einspielen, diesmal habe ich es gemacht, alles andere glaube ich, schauen wir uns einfach an, am nächsten Wochenende bei Raba Leipzig, da wird man gegen einen Hai ins Becken steigen müssen, um bei der Analogie zu bleiben, wobei bis dahin hat er wieder ein neues Sprachbild gefunden, Christian Ilzer, 3 Punkte Vorsprung sind es aktuell auf Raba Leipzig für die TSG. Und der VfL Wolfsburg wiederum, der bleibt auf Platz 17, hat jetzt aber immerhin nur noch 3 Punkte Abstand auf den Relegationsplatz und wird jetzt eben zu Hause, wir haben es ja schon angesprochen, das sehr wichtige Heimspiel gegen Werder Bremen haben. Und wenn wir über internationales Geschäft sprechen und vielleicht auch noch ein bisschen über Klassenerhalt, naja, reden wir einfach über Eintracht Frankfurt gegen den ersten FC Heidenheim. Auch das war ein Spiel, ja, ich glaube nicht mal, dass Taktikexperten da so richtig viel Freude dran hatten. Stefan kann es uns ja gleich erklären, wie sehr ihm dieses Spiel gefallen hat. Es war eine zähe Angelegenheit in Frankfurt. Ein Wunder, dass überhaupt ein Tor gefallen ist. Kalimuendo macht es nach einer Standardsituation, die nicht ganz sauber verteidigt wird von Hennes Behrens. Der köpft den Ball ein bisschen ungünstig wieder in die Mitte und Kalimuendo trifft dann tatsächlich. Heidenheim schießt tatsächlich auch ein Tor, aber weil das Mühe einer Schulter im Abseits war, zählt dieser Treffer nicht. Man muss allerdings auch sagen, das wäre der 4. Schuss von Heidenheim gewesen. Also insgesamt sind es nur 3 Schüsse, die das Team von Frank Schmidt am Ende hatten. 51% aller Pässe wurden in diesem Spiel im Mittelfelddrittel gespielt. Und Stefan, ich fand, es sah genauso aus. Und so langsam hat man sich ja auch an Albert Riera und seinen Fußball gewöhnt, deswegen habe ich da jetzt auch nicht mehr so viel Neues erkannt. Also wie viel Freude hattest du an diesem Spiel und kannst du mich belehren, gab es irgendwelche neuen Erkenntnisse über eins der beiden Teams?
Also meine Freude tendierte gegen 0, wie der X-Goes-Wert von Heidenheim zur Halbzeit, 0,0, wenn ich das richtig gehört habe und Frankfurt war 0,1 irgendwas.
0,11, also nicht der, genau.
Okay. Nicht der Rede wert, also nicht existent quasi. Also erste Halbzeit war wirklich eine Katastrophe. Auch, also da war gar nichts, wie du schon sagst, da waren keine neuen Ansätze dabei. Da von beiden Mannschaften. Heidenheim hat halt gespielt, wie Heidenheim im Auswärtsspiel zu 90% schon immer gespielt hat in der Bundesliga. Und Frankfurt hat 4 Dribbler auf dem Platz, 4 Flügelspieler, wovon 2 quasi Achter spielen sollen. Und das ist okay. Und was machen die Dribbler? Die dribbeln natürlich 4. Und so hat der Spieler ausgesehen. Gib irgendeinem Spieler den Ball und der fängt dann irgendwann in der gegnerischen Hälfte an zu dribbeln. Das kann man schon so machen. Das führt aber dann natürlich, also es gibt keine Interaktion mehr, es gibt keine Gruppendynamik mehr. Es wird überhaupt keine Dynamik ausgelöst. So, das ist das Problem. Und wenn ich die Dribbler auf dem Platz habe, dann muss ich die sofort in die Dynamik kriegen. Und deswegen fand ich das super schwach von Frankfurt, wie die im Positionsspiel versucht, also eigentlich gar nicht versucht haben, Angriffe vorzubereiten, sondern die haben den Ball dahin gespielt und dann war das Motto, alles klar, viel Spaß damit, jetzt gucken wir mal, was gleich passiert. Und deswegen war ich so enttäuscht von dem Spiel, weil das, also selbst das ist eigentlich erwartbar bei einem Bundesligaspiel, dass da so eine klar erkennbare Struktur da ist, wie ich jetzt planvoll nach vorne kommen will. Das war tatsächlich so ein bisschen wie Amateurfußball.
Weißt du, was mich da am meisten überrascht hat? Also, ich dachte, Also ich habe diese erste Hälfte gesehen und dieses behäbige Passspiel und das eben gar nichts progressiv war und alles im Mittelfeld war und eben nichts passiert ist im Grunde. Also es waren 4:0 Schüsse zur ersten Hälfte und Expected Goals wird 0,11 zu 0,00. Und da dachte ich mir, okay gut, also Riera, dem kann das nicht gefallen haben und der wird da jetzt richtig viel verändern. Turns out, nee, er verändert gar nichts, also personell erstmal. Erst nach der gelb-roten Karte, die Robin Koch in der 73. Minute gesehen hat, dann verändert er was und danach in der Pressekonferenz sagt, if something is working, I don't want to touch it. Und was meinte er mit dem, das, was da eben gerade am Worken war? Er meinte zum einen Doppelspitze, also Edguyab neben Kalimuendo und dahinter, ja, Bahoya war schon eher auf dem Flügel draußen, also er hat es zumindest als Doppelspitze betitelt. Und er meinte eben, ja, ich habe Burkhardt deswegen nicht eingewechselt, weil ich wollte das eben mal mit diesen beiden probieren und das hat ja gut funktioniert und deswegen wollte ich das nicht anfassen. Und da will ich jetzt noch kein Riesenthema draus machen, weil Riera kommt jetzt mitten in der Saison, ganz schwierig seine Philosophie umzusetzen, wahrscheinlich auch noch nicht der Kader, den er sich so wünschen würde. Aber ein bisschen gewundert hat mich das ehrlicherweise schon, weil ich hätte gesagt, da hat eigentlich gar nichts funktioniert bei Eintracht Frankfurt. Und dass man dieses 1:0 erzielt, das war jetzt nicht unverdient, aber es war halt nach einem Freistoß, der schlecht verteidigt war. Und kannst auch drüber reden, ob es da einen Offensivfoul gab. Also deswegen, mich hat es gewundert, dass er damit offenbar so zufrieden war. Oder ist das Marketing?
Nee, also keine Ahnung. Wir wissen ja nicht, wie jetzt genau seine Draufsicht auf die Dinge ist oder seine Beweggründe, sowas zu sagen. Da wird es bestimmt was geben. Also ne, aus den Fingern saugen wird, dass sich sowas dann jetzt, so eine Aussage tatsächlich auch nicht. Und in der zweiten Halbzeit war es ja auch nicht nur in Ansätzen, sondern eben auch in zwei, drei Situationen dann tatsächlich auch besser. Aber ich finde auch da, das ist so ein bisschen das Wolfsburg-Ding. Klar, Frankfurt hat an die 50 Gegentore kassiert mittlerweile. Und seit der neue Trainer da ist, steht die Defensive besser. Das ist faktisch belegt. Das ist belegt. Das kann man auch bei den Spielen dann natürlich sehen. Die Frage ist, wann beginnt die Arbeit, das in der Offensive umzubauen? Mhm. Also beginnt diese Saison noch? Also aus meiner Sicht ist die Saison für Eintracht Frankfurt gelaufen. Die werden sich nicht mehr für das internationale Geschäft qualifizieren. Und insofern wird es schon interessant sein zu sehen, wie der Trainer damit umgeht. Also mit diesen 8 Spielen, die jetzt noch sind. Guckt er schon fürs neue Jahr? Probiert er jetzt mal auch was Neues aus oder überhaupt was aus? Gerade was das Offensivspiel angeht? Oder lässt das halt so laufen, weil er so 2, 3 Sachen richtig gut findet und dann don't touch. So, da gehe ich jetzt nicht mehr ran erstmal. Also ganz.
Wahrscheinlich so eine Mischung aus beiden. Also er hat das mit der Doppelspitze eben so begründet. Er hat gesagt, das ist die dritte Variante, die wir haben in der Offensive, die haben wir in dieser Woche eingeübt. Deswegen hat er sie spielen lassen. Und so ganz kann ich das aber ehrlicherweise nicht nachvollziehen, wie das Riera gerade angeht. Zumindest von außen hin betrachtet. Vielleicht hat er ganz andere Ambitionen und die Mannschaft kriegt es nicht auf den Rasen und er stellt sich schützend vor sie. Okay, das kann natürlich sein. Würde einen bei dem Team jetzt auch nicht komplett verwundern, ehrlicherweise. Weil sie haben halt einfach niemanden, der progressiv spielt von der 6. Und sie haben halt vorne Dribbler. Du hast es ja vorhin schon beschrieben. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, also er hat jetzt erstmal diese Grundstabilität reinbekommen. Es war quasi so, es gab jetzt keinen Eintracht Frankfurt Downfall, der sich ja so kurz ein bisschen angedeutet hatte. Das hat er geschafft. 3. Spiel ohne Gegentor in Folge. Jetzt hat man 7 Punkte Rückstand auf Leverkusen. Eigentlich, und das würde doch auch zu dem passen, was er zumindest über sich gesagt hat, als er angetreten ist bei Eintracht Frankfurt, eigentlich könnte der doch jetzt all in gehen und könnte sagen, ey, jetzt knallen wir richtig einen raus und wenn wir dann 3:4 verlieren, ist ja egal, weil ja, die Saison ist ja wahrscheinlich vorbei. Man hat 4 Punkte Vorsprung auf Freiburg auf Rang 8, sollte Rang 7 noch für was reichen, es sieht ja aktuell nicht so danach aus. Aber jetzt, ja, werd doch zum Hai, sei doch nicht die Meerjungfrau, jag doch jetzt Eintracht Frankfurt. Und das finde ich wirklich enttäuschend, weil das würde auch gut zur Eintracht passen. Ich glaube, die Spieler hätten auch ein bisschen mehr Spaß, weil ehrlicherweise sah es überhaupt nicht nach Spaß aus. Also Hugo Larsson, kannst du mir doch nicht erzählen, dass er Bock hat, so zu spielen. Bahoya, der ist noch einer der Gewinner unter Riera, aber guckt euch mal an, welche Pässe in gefährliche Räume er gespielt hat. Das ist ein sehr kurzes Tape, das kann ich euch sagen. Das waren 3, glaube ich, die er mal so in interessante Räume reingespielt hat. Alles andere waren immer so Cutback-Pässe nach hinten. Also das finde ich echt komisch, weil nämlich lustigerweise ein Team wie Heidenheim, Eintracht Frankfurt, eigentlich vormacht, wie man es tun kann. Also ja, Heidenheim hat jetzt hier nicht die Sterne vom Himmel gespielt, aber Heidenheim, habe ich das Gefühl, nimmt seit ganz, ganz vielen Spielen sein Herz in die Hand, nutzt die Chance, die man nicht hat, kriegt es auch wirklich vom Fußballgott links und rechts reingewatscht. Also denen wird auch einfach nichts gegönnt. Sie dürfen nichts haben. Nicht mal dieses 1:1 dürfen sie haben. Und er hat noch sehr viel Respekt für Frank Schmidt geäußert in der Pressekonferenz. Also Game recognizes Game. Du hast es wieder gesehen. Und ich hätte fast Eintracht Frankfurt zugerufen, ey, macht's ein bisschen mehr wie Heidenheim. Nutzt die Chance, die ihr nicht habt. Habt dabei ein bisschen Spaß und vielleicht habt ihr mehr Glück als Heidenheim und es fällt was runter. Oder bin ich da naiv?
Also eigentlich wäre das mein Take zu Heidenheim gewesen. Ich sehe das noch nicht so, dass die jetzt so quasi super, also naja, nicht Spaß, ist das falsche, der falsche Begriff, dass die jetzt all in gehen. Heidenheim spielt immer noch erstmal grundsätzlich den Fußball, den sie immer spielen. Mhm. Speziell auswärts. Und da fehlt es mir tatsächlich noch so, ja, so dieser, jetzt ist auch schon egal quasi. Charakter, der fehlt mir schon noch ein bisschen. Und ich finde, den müssen sie jetzt in den letzten 8 Spielen auch noch voll zeigen, weil jetzt ist er eh schon wurscht. Was soll jetzt noch passieren? War jetzt auch nicht die Frage, aber das hätte ich mir tatsächlich auch bei Heidenheim gedacht. Aber natürlich, das kann man genauso zu Frankfurt auch sehen. Und ich finde auch, dass die Spieler nicht das Gefühl vermitteln, oder anders formuliert, sie vermittelt so ein bisschen das Gefühl, dass sie jetzt in irgendwas reingepresst werden, wo sie sich nicht so wirklich wohlfühlen. Und so ein bisschen erinnert mich das an den Anfang, als Dino Topmöller da angefangen hat. Die erste Saison bei dem war ein bisschen schwierig oder war schwierig. Ehrlich gesagt hat es mich dann auch gewundert, dass er Trainer bleiben durfte. Dann war die zweite Saison richtig stark. Und so fühlt sich das zumindest von außen an. Die Spieler sind ja immer noch, wir haben ja immer noch gute Spieler im Kader. Das ist ja der große Unterschied zu Heidenheim. Auf einem ganz anderen Level bewegen die sich ja. Also man könnte mit diesen Spielern ja auch sowas zumindest mal versuchen. Dass es jetzt in Heidenheim nicht so einfach geht mit der individuellen Qualität der Spieler, das liegt ja auch auf der Hand. Aber Frankfurt, insofern, ja, muss ich dir recht geben oder gebe ich dir recht, sollte das jetzt mal probieren. Weil auch da, was soll noch passieren?
Und dann haben sie auch noch so lustige, also es ist schon irgendwie interessant, Eintracht Frankfurt Spiele zu gucken. Es passiert jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber sie haben schon so lustige Dinge mit drin, die sie von anderen Teams unterscheiden. Also in dem Spiel war es wieder so eine Asymmetrie, einfach in der Art und Weise, wie sie den Flügel bespielen. Also Litz Dohan wird halt alles tun, aber nie an die Grundlinie gehen. Hat er einfach gar keinen Bock drauf. Und auf der anderen Seite aber Chahibi und Bahoya und auch Nathaniel Brown, die haben das ganz anders gespielt. Brown ja auch diesmal eher Linksverteidiger, der war ja auch schon ein eingerückter Sechser. Das war jetzt gar nicht so häufig der Fall, wurden ja auch nie hoch angepresst oder selten hoch angepresst. Deswegen musste er es jetzt auch nicht so spielen. Das fand ich noch lustig zu sehen. Und auf der anderen Seite muss ich aber sagen, auch bei Heidenheim fand ich viele Dinge interessant zu sehen. Also du hast schon recht, sie haben auch erstmal versucht, Frankfurt alles wegzunehmen, inklusive Spaß am Fußball, ist, glaube ich, gelungen in der ersten Hälfte, aber damit halt auch ultralange Wege zum gegnerischen Tor. Es war eigentlich klar, dass wenn ein Tor fällt, dann muss es so fallen wie halt durch Conte, also dass er in der eigenen Hälfte startet und jetzt hatte er halt das Pech, dass er kurz im Abseits stand, aber das war einem schon vorher, dachte man sich so, ja gut, anders werdet ihr heute wahrscheinlich keinen Torerfolg haben, weil sie eben so tief stehen, haben auch ganz, ganz schlechte Passquoten bei ganz vielen Spielern. Aber ich finde halt, dass Heidenheim schon immer eine Reaktion zeigt auf das, was passiert. Und dann macht Behrens eigentlich ein okayes Spiel, aber halt diesen Fehler vom 0:1 und mal wieder laufen sie im Rückstand hinterher. Und Heidenheim gibt sich aber nicht auf und kommt dann noch zum 1:1, hat halt riesiges Pech und hinten raus, also wenn das 1:1 ausgegangen wäre, hätten wir trotz der Schussstatistik, hätten wir wahrscheinlich alle gesagt, ja passt, war schon völlig in Ordnung so. Und das finde ich war schon ein Unterschied und Frank Schmidt hat gesagt, wenn es nach Herz gehen würde, hätten wir ein paar Punkte mehr. Am Ende hat man sich dafür entschieden und muss dann auch an die Technik, am Ende hat man sich dafür entschieden für den VAR, meinte er, und muss dann auch an die Technik glauben, das muss man dann auch akzeptieren. Stimmt ja, er hat ja dieses Herz-Zitat über den VAR gesagt. Ja, Ich weiß nicht, gibt es zu Heidenheim noch was zu ergänzen von deiner Seite?
Ja, also in der letzten Saison war es schon, ist es schon, oder ging die Stärke bei den Standards schon so ein bisschen verloren. Und diese Saison ist es natürlich für so eine Mannschaft ein absoluter Killer, wenn da einfach nichts mehr so richtig funktioniert. Also auch noch nicht mal mehr richtige Torgefahr, entweder nach einem Freistoß oder nach einer Ecke. Wenn ich schon so massive Probleme habe wie Heidenheim aus dem Spiel raus, zu so vielen Torchancen zu kommen, dass meine qualitativ nicht so guten Stürme, zumindest im Vergleich zu anderen Bundesligamannschaften, dann zumindest mal die Hälfte davon verwerten könnte, dann müssen einfach die Standards funktionieren. Und die funktionieren schon seit Wochen, eigentlich seit Monaten gar nicht mehr. Und deswegen, also jetzt, ich will aber tatsächlich, dass die jetzt nochmal die letzten Spiele richtigen Hurra-Fußball spielen, egal ob es dann 0-4 ausgeht, dass sie nochmal eine große Mannschaft schlagen beim Heimspiel, das würde ich jetzt noch sehen von Heidenheim. Klassenerhalt ist also ausgeschlossen.
Ja, das kann man, glaube ich, bei 10 Punkten Rückstand so sehen und das behauptet ja auch niemand anders. Ich wünsche mir von Heidenheim eigentlich vor allem nur noch eine gute Ansetzung am 31. Spieltag. Bitte, bitte ein Freitagsspiel, dann kann ich noch nach Heidenheim fahren. Ansonsten kriege ich es nicht hin. Ich verpasse auf der Fahrt nach Heidenheim einfach zu viele andere Spiele. Also, liebe DFL, du hörst das hier sicher. 24. April, ich weiß nicht, gegen wen Heidenheim das spielt, aber das sollte auch passen.
Moment, weil du da noch nie warst oder weil du da nochmal hin willst?
Weil ich da noch nie war. Und ich will gern in der ersten Liga dahin, ja. Ich war schon in einem Ort, aber nicht als Heidenheim gespielt hat. Was ergibt das für einen Sinn? Ich weiß es auch nicht. Ja, was soll ich machen? Ich bin ja nicht mal hier in der Arena häufig, weil ich halt so viel Zeit verliere, in der ich eigentlich Spiele gucken muss. Aber dieses Heimspiel gegen den FC St. Pauli, bitte, liebe DFL, auf den Freitagabend und dann... Ja, stehe ich da und gucke mir das Ganze an. Jetzt erstmal wird Heidenheim allerdings zu Hause gegen Leverkusen spielen. Für die Eintracht geht's, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, jetzt dann zu Mainz 05. Aktuell sind es eben die auch schon erwähnten 7 Punkte Rückstand, die man auf Leverkusen hat. Aber man hat jetzt auch die Gewissheit, Freiburg ist jetzt erstmal 4 Punkte weg. Wegen eines Ergebnisses, über das wir dann später noch sprechen werden. Jetzt wollen wir uns lieber dem Freitagabendspiel dieses Spieltags widmen. Das fand in Gladbach statt und war auch nicht vergnügungssteuerpflichtig. Es tut mir leid, wenn ich das so häufig betone, aber liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr die Spiele gesehen habt, wisst ihr auch, wovon wir sprechen. Es waren einfach wenige Knaller mit dabei. Einen allerdings, den hatte Kevin Stöger im Fuß und zwar in der 36. Minute in diesem Spiel. Eben gegen St. Pauli, da verursacht Smith etwas unmotiviert, muss man sagen, mit einem Foul an Engelhardt einen Freistoß aus etwa 25 Metern und den zirkelt Kevin Stöger aber mal wirklich so wunderschön ins Tor, dass all das, was ich gerade gelästert habe über das Spiel, natürlich in dieser einen Szene nicht der Fall war. Mit der ersten Chance der zweiten Hälfte dann schießt Gladbach das 2:0 und wenn ich euch sage, dass das in der 63. Minute der Fall ist, dann versteht ihr aber, was ich gemeint habe mit der ereignisarmen Spielverlauf, den wir da hatten. Da ist es dann am Ende Franck Honorat, der zum 2:0 treffen kann. St. Pauli verteidigt ganz schwach in der Szene. Ando schaltet so ein bisschen mental ab und kommt dann nicht mehr an Honorat ran. Er hätte diesen Pass noch verhindern können. Und das war es dann. Also hinten raus kann Neuhaus vielleicht sogar noch das 3:0 machen, ist aber dann für keins dieser beiden Teams noch relevant. Magda, St. Pauli schafft es eigentlich nicht so wirklich, sich aufzulehnen, ohne richtig schlecht zu spielen. Und Gladbach gewinnt das, ohne jetzt wahnsinnig gut zu spielen, ohne jetzt zu sehr ihnen das wegnehmen zu wollen. Gerechter Sieger am Ende dieses Spiels?
Ich habe es gerade schon im Vorgespräch zu Stefan gesagt, ich fand diesen Bundesligaspieltag generell, es waren sehr viele komische Spiele dabei und es ging schon komisch los, nämlich genau mit diesem Spiel. du hast es auch schon gesagt, am Ende hätte man sich nicht wundern müssen, wäre noch das 3:0 für Gladbach gefallen. Und wenn man sich dann anschaut, wie schlecht Gladbach in der Offensive zuletzt eigentlich war, dann sagt das eigentlich alles über dieses merkwürdige Spiel aus. Ich würde sagen, es war schon am Ende ein gerechter Sieg für Gladbach. St. Pauli, auch wenn sie oft am Drücker waren, gerade in der zweiten Halbzeit auch viel Ballbesitz hatten, haben es einfach nicht geschafft, sich diese Torchancen zu kreieren. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Sie haben in der zweiten Halbzeit, glaube ich, 3 Torschüsse abgegeben. Mhm. Und ich glaube, das war am Ende auch das große Problem von ihnen, dass sie einfach es nicht geschafft haben, sich vernünftige Torchancen zu kreieren, ja, und dann packt halt so ein Kevin Stöger so ein Ding aus.
Und ich muss sagen, das ist echt das Problem, was ich mit St. Pauli habe. Habe ich auch nicht exklusiv, das weiß ich, dafür kenne ich genügend St. Pauli-Fans. Aber du stehst auf Rang 16 und ja, ich weiß, dass quasi Defensive gerade ein Problem ist für St. Pauli und die hat jetzt quasi Alexander Blessin versucht zu fixen und hat es ja auch in Teilen hinbekommen in der jüngeren Vergangenheit. Aber trotzdem war dieses Spiel so defensiv gedacht und sie haben es eben so 0,0 geschafft, da irgendeinen Schalter umzulegen nach Rückstand, weil der Rückstand, das kann mal passieren, ey, das ist ein Freistoß, ja, im Nachhinein reden wir alle über die Entstehung, dass es jetzt nicht so glücklich war, aber das war jetzt auch nicht irgendwie direkt an der Strafraumkante, dass der so reingeht, das lag halt an einem genialen Moment von Kevin Stöger, aber danach war noch ganz viel Zeit und in der Zeit hat einfach St. Pauli so wenig gemacht und sie hatten so komische Szenen mit dabei, in der 22. Minute fahren die 4-gegen-4 Angriff und Sinani chippt den Ball so völlig unmotiviert in den Strafraum. Der hatte keinen Plan, wohin er den Ball spielen soll. Gleichzeitig gibt es eine große Chance vor dem 1-0 für Fujita, wo eine Flanke von Ritzka durchrutscht, wo man sich auch denkt, wie hattest du denn vor, diesen Ball zu schießen? Denn so konnte er nicht ins Tor gehen, wie du es gemacht hast. Also war auch nicht ganz so einfach. Ich will mich nicht drüber lustig machen. Aber ich muss sagen, diese defensive Grundhaltung von St. Pauli, die finde ich zwar nachvollziehbar, also ich kann sie mir erklären, aber in so einem Spiel nach dem 0-1, glaube ich, fällt die dir wirklich auf die Füße. Und deswegen fand ich dann auch, also Alexander Blessin hat sich halt wahnsinnig drüber aufgeregt über die Gegentore. Klar, muss er ja als Trainer. Aber sein Argument war, ja, sonst gehen wir hier mit einem Punkt raus. Und ich denke mir so, ja, also so wahnsinnig viel hätte euch der Punkt jetzt ehrlicherweise auch nicht gebracht gegen ein solches Gladbach. Bin ich dazu ungerecht mit St. Pauli?
Nee, finde ich gar nicht. Also ich finde, man muss sich ja vor Augen führen, das war hier wirklich für St. Pauli ein absolutes Schlüsselspiel um den Klassenerhalt. Ein Gegner, der vorher, ich glaube, einen Punkt haben die beiden Teams getrennt. Unten ist es ja wahnsinnig eng im Tabellenkeller. Also auch da hätte man richtig klettern können. Und dass man dann in diesem Spiel gerade offensiv so wenig riskiert und es dann auch defensiv dann auch einfach nicht klappt, dann muss man sich schon echt fragen, okay, was läuft da grundlegend falsch? Also ich finde nicht, dass du zu ungerecht mit ihnen bist. Und ich bin sehr gespannt, wie das bei dem Team da noch weitergeht. Also ob die sich da nochmal rauskämpfen, weil aktuell, also ich finde, in dem Spiel hat man nicht viel Hoffnung irgendwie gesehen.
Ich meine, vielleicht hat es damit zu tun, dass man gegen halt genau diesen Gegner schon mal eine sehr empfindliche Niederlage eingesteckt hat, also in der Hinrunde 0-4 zu Hause und so ein bisschen ist da St. Pauli ins offene Messer gelaufen. Also das würde ich dann schon verstehen, dass man dann sagt, erstmal 5-4-1, wir warten auf die, wir laufen jetzt nicht hoch an, was sie ja eigentlich auch machen können aus dem 5-2-3, aber erstmal warten und gucken. Aber halt, was ist dann nach dem 0-1 und was ist dann in der zweiten Hälfte? Und er wechselt zum Beispiel erst nach dem 0-2 in der 67. Minute. Ist jetzt natürlich so ein bisschen, im Nachhinein weiß man es immer besser, dass ich jetzt sage, Mensch, du hättest einfach früher wechseln müssen. Aber ehrlicherweise hätte ich mir schon irgendwie eine Veränderung zur zweiten Hälfte hin gewünscht. Und entweder haben sie es nicht auf den Platz gebracht oder ich habe es nicht gesehen. Aber für mich lief das quasi so in der gleichbleibenden Tonart und Lautstärke durch dieses Spiel von St. Pauli an der Seite. Und das ist ein bisschen wenig. Ich weiß nicht, Stefan, ob du dazu eine Meinung hast.
Ja, 100% Zustimmung, finde ich auch, weil dieses Spiel muss man auch, wie alle anderen auch, aber jetzt reden wir ja gerade darüber, im Kontext sehen, diesbezüglich, dass Gladbach halt auch aus einer wahnsinnig schwierigen und angespannten Lage in dieses Spiel geht. Und wenn ich mit St. Pauli jetzt unabhängig von den 3 Punkten, die ich da holen kann, quasi als schönen Nebeneffekt dann noch eine andere Mannschaft so richtig mit reinziehen kann jetzt in dieses Schlamassel, in den Abstiegskampf, dann, wie du sagst, kann ich nicht quasi monoton meinen Stiefel runterspielen, sondern wenn es erstmal nicht funktioniert offensiv, dann muss ich halt Dinge, auch mal radikal, verändern. Und das finde ich schon, dass das dann viel zu wenig war. Und auch nicht, und dann kann man dann danach, finde ich, auch nicht hergehen und sagen, ja, wenn das und das nicht passiert, gehen wir hier mit dem Punkt raus. Das macht es dann eigentlich nur noch viel schlimmer. Nichts gegen St. Pauli oder Alex Blessin, völlig okay, aber so, das quasi so ein bisschen, ja, fast schon herzuschenken oder diese Chance so nicht so initiativ zu greifen zu wollen, das war schon bisschen fahrlässig.
Ich finde auch, dass so ein bisschen zu viel drüber geredet wird, dass man halt nicht in Anführungszeichen den Stürmer hat, der einem die Tore macht. Ja, man kann über die einzelnen Spielerprofile da sprechen und da hatte man auch ein bisschen Verletzungspech und so weiter und so fort. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du nicht ein bisschen besser auch offensiv spielen kannst als dieses St. Pauli, auch mit diesen Spielern. Also auch als dann Kaa, Sun Tongji und Oppi, okay, gut, der hat Ritzka ja quasi positionsgetreu ersetzt, als die auf dem Feld standen, da gab es ja auch nichts. Also es gab eine Chance nach dem 0-2 und das war, als Fujita einfach mal in den Strafraum reindribbelt und dann aber überhaupt nicht weiß, was er machen soll, weil er in so einem Wald aus Gladbachern steht und da auch nicht mehr rausfindet. Also da ist auch kein Schuss bei rausgekommen.
Und das verstehe ich auch nicht bei St. Pauli. Ich kann mich an das Pokalspiel in Leverkusen erinnern, als die in der ersten Halbzeit fast eine Klasse besser waren als Leverkusen. Bei einem Auswärtsspiel im Pokal in Leverkusen. Da hat St. Pauli, finde ich, einen super Ball gespielt. Und seitdem warte ich drauf und denke mir, war das jetzt Zufall oder wo ist das hin? Also ihr könnt das ja. Mhm. Die könnten das ja theoretisch. Und ich frage mich tatsächlich, ist das irgendwo verschütt gegangen in den Wochen seitdem oder wo ist das Problem?
Es ist schwer zu beantworten und gleichzeitig ist es aber eigentlich ja Magda bei Gladbach ähnlich. Also Gladbach hat definitiv ein gutes Spiel gemacht und auch verdient gewonnen. Ich glaube, das ist jetzt ja klar geworden. Was ich noch unterschlagen habe, ist noch ein Pfostenschuss von Franck Honorat. In der perfekten Welt legt er da sogar quer, aber der Mitspieler wird so spät frei, das kann er eigentlich kaum sehen. Also eigentlich war es schon richtig, dass er da den Abschluss nimmt. Er trifft halt nur den Pfosten. Ansonsten wäre dieses Spiel schon in der 79. Minute mit 3-0 völlig beendet gewesen. Und dennoch kenne ich niemanden in meinem Umfeld, der jetzt schon sich völlig sicher ist, dass die Borussia raus ist aus allen Nöten, weil es ist halt Borussia Mönchengladbach. Wir haben es schon tausendmal erlebt. Egal, ob sie gewinnen oder verlieren, alles ist möglich. Und wir haben ja vorhin schon über dieses Derby gesprochen aus Kölner Sicht, auf das die Gladbacher jetzt zulaufen. Wie optimistisch wärst du denn aus Sicht der Borussia?
Naja, man hat ja jetzt zumindest mal ein bisschen Rückenwind. Es war jetzt mal wieder ein Erfolgserlebnis. Dementsprechend, ich bin generell ein eher optimistischer Fan. Dementsprechend wäre ich jetzt schon optimistisch. Dann kommen natürlich noch die Emotionen dazu. Aber man darf jetzt nicht den Fehler machen und sagen, ach, wir können ja jetzt doch offensiv hier voll abliefern, haben zwei Tore mal wieder gemacht und 0 gespielt. Denn, und ich glaube, auch das kam ja gerade auch in eurer Analyse so ein bisschen raus. Natürlich hat Gladbach kein super schlechtes Spiel gemacht, aber sie haben halt eben auch 2-0 gewonnen, weil St. Pauli das zugelassen hat. Also ich finde, man darf sich auf diesem Erfolgserlebnis nicht ausruhen und deswegen, ich glaube, wir können uns auf ein sehr enges Derby freuen. Das wäre so mein Guess.
Ja, also beide Teams hatten in der zweiten Hälfte nur 2 Schüsse bis zur 89. Minute. Dann hinten raus gab es nochmal welche, aber es war wirklich... Also es ist sehr, sehr wenig passiert, aber der Einsatz war schon da. Also Nico Elvedi muss in der 87. von Krämpfen geplagt raus, ist bis dahin 9 Kilometer gelaufen. Ist jetzt gar nicht so wahnsinnig viel, aber waren halt 9 sehr intensive Kilometer. Und auch hier hat man, glaube ich, den Fall, dass Neuverpflichtungen dann vielleicht doch den Unterschied machen können, so in diesem sehr engen Klassenerhaltrennen. Also Bohlen, der holt schon in der 6. Minute eine gelbe Karte für Hauke Wahl raus. Das war nicht spielentscheidend, aber ist halt auch extrem wichtig. Und warum? Weil er halt einfach super schnell ist. Und das hat halt total geholfen, in der Phase des Spiels da jemanden zu haben, den man auch mal schicken kann. Gleichzeitig hast du mit Tabakovic jemanden, den du auch einfach mal so mit dem Rücken zum Tor anspielen kannst. Wir haben vorhin über den fehlenden Zielspieler bei Werder Bremen gesprochen. Gladbach hat den und bei allem, was du trotzdem an Haris Tabakovic auch kritisieren kannst und was da auch nicht immer funktioniert, in Summe kriegt er das schon besser hin als eben ganz, ganz viele andere. Also alle bei Werder Bremen sowieso, aber auch bei St. Pauli, nennen wir da mal den Zielspieler. Das funktioniert ja mit Larsch gar nicht. Also wir spielen in Raum an oder nicht, aber wir spielen nicht in den Fuß, weil wenn das nicht der Pass ist, mit dem er abschließen soll, dann ist der Ball danach weg. So hätte ich es jetzt mal formuliert. Also es ist schon interessant und ich bin wirklich gespannt, aber für Gladbach glaube ich, also wir wissen ja, dass auch ganz viel der Kopf mitspielt und das hat man ja auch diesem Spiel angemerkt, also bei aller Kritik an beiden Teams darf man ja auch nicht kleinreden, in welcher Situation die sich befinden, das ist auch nicht so einfach. Und ich glaube aber gerade vor dem Hintergrund war das jetzt halt für Gladbach wahnsinnig viel wert, auch zu wissen, letztlich kann jetzt auch in diesem Derby nicht so viel in Anführungszeichen passieren. Ja, es ist ein Derby und es ist wichtig, wie man sich da verkauft, aber im Grunde ist es so, du musst dir da jetzt nur die Lunge aus dem Leib rennen und musst alles reinwerfen. Und selbst wenn du dann verlierst, dann werden dich deine eigenen Fans nicht ächten. Und Köln hat im Bestfall punktetechnisch aufgeschlossen zu Gladbach, aber nicht überholt, ist nicht vorbeigekommen. Also ich glaube, na gut, sie würden vorbeigehen wegen der Tordifferenz. Aber ihr wisst, was ich meine, liebe Hörerinnen und Hörer.
Also ich finde auch, dass es eine mega Chance ist für Gladbach, nicht nur das Derby zu gewinnen und sich dann quasi die Absolution zu holen von den Fans, sondern auch den Schritt jetzt zu machen, der jetzt notwendig ist. Also jetzt ist die Ausgangslage so gut, dann spielt auch noch Wolfsburg gegen Bremen nächste Woche. Da kann's, also es gibt auf jeden Fall keine zwei Gewinner. Und dann kannst du mit 31 Punkten, könntest du da wirklich jetzt den Schritt machen, der notwendig ist, um Ruhe in den Laden zu bekommen. Und deswegen bin ich super gespannt darauf, wie die das Spiel angehen werden. Ob die erst abwarten werden, ich habe ja vorhin bei einem HSV-Segment gesagt, ja, die sollten das aus meiner Sicht nur noch runterspielen, die Saison, und immer gucken, dass sie halt irgendwie durchkommen. An Gladbachs Stelle würde ich tatsächlich mehr Risiko gehen jetzt im Derby.
Ich würde Köln auch so pressen, wie sie es gegen Leverkusen damals getan haben im Heimspiel. Also die erste Hälfte gegen Leverkusen war fantastisch und das war Hochtempo-Pressing und dann erstmal gucken, wie stabil da der FC gegen ist. Aber ist auch leicht gesagt, kannst auch in den Konter reinlaufen und dann läuft es natürlich anders. Aber die Situation ist auf jeden Fall eine gute und nach der Länderspielpause wartet dann mit dem Heimspiel gegen den ersten FC Heidenheim die nächste Möglichkeit, nochmal wichtige Punkte zu sammeln. Das heißt, im Best-Case-Szenario ist dann die Saison vorbei nach diesen weiteren beiden Spielen. Klar, Best-Case und wir kennen Borussia Mönchengladbach, da ist nie der Best-Case so wirklich der Fall, aber möglich ist es. Und da ist die Situation bei St. Pauli dann nämlich dann doch ein bisschen eine andere. Also 3 Punkte Vorsprung hat man noch auf den VfL Wolfsburg und es ist auch nur 1 Punkt Rückstand auf das rettende Ufer. Man spielt jetzt dann zu Hause gegen den SC Freiburg und dann nach der Länderspielpause erst an der Alten Försterei bei Union, dann zu Hause gegen den FC Bayern. Kann natürlich alles immer passieren im Fußball, wissen wir. Aber die Situation, die ist schon wirklich eine kritische, ist jetzt aber ehrlicherweise jetzt auch nicht so die neue Information für alle St. Pauli-Fans da draußen. Bevor wir weitermachen mit dem Spieltag, will ich euch aber noch kurz sagen, was es in dieser Woche noch im Rasenfunk zu hören wird geben, liebe Hörerinnen und Hörer, denn das ist so einiges. Also in der letzten Woche, da hatte ich euch noch die Zweitligatour unterschlagen. Schön, dass die so vielen von euch gefallen hat. Ich fand es auch, dass es eine sehr schöne Sendung war. Und in dieser Woche werden noch 3 weitere Sendungen erscheinen, neben der, die ihr jetzt hier gerade hört. Nee, Entschuldigung, 4 sind sogar. Guck mal, es sind so viele, ich kann nicht mal mehr zählen. Also, am Montagabend erscheint die Sendung zum Bundesligaspieltag bei den Frauen. Auch da gab es interessante Ergebnisse und auch da gab es wichtige Duelle im Rennen um den Klassenerhalt. Könnt ihr euch drauf freuen? Dann werden 2 Schwerpunkte veröffentlicht werden. Einmal zum 1. FC Heidenheim und einmal zum 1. FC Union Berlin. Vielleicht könnt ihr euch denken, dass so manches in der Vergangenheit nicht geklappt hat. Deswegen kommen jetzt 2 Schwerpunkte innerhalb einer Woche. Beide erscheinen am Dienstag bei YouTube, vielleicht irgendwann am Mittwoch. Wundert euch nicht, aber als Audio wird es auf jeden Fall Dienstagnacht wird beides da sein. Und am Donnerstagmittag kommt dann die Ligatour Europa, euer Lieblingsformat, zumindest von vielen von euch da draußen. Auch diese Sendung wird es noch geben in dieser Woche. Und ansonsten danke ich euch auch für das vielzahlige, vielstimmige Feedback zu den letzten Sendungen. Wir hatten lange Unterzahldiskussionen im Spieltagsthread. Der SchiedsrichterInnen-Thread im Forum ist explodiert. Das hatte natürlich nicht nur mit den Folgen zu tun, sondern auch mit dem Spieltag. Wir werden gleich über ein Spiel sprechen, das mit hauptverantwortlich dafür war, dass das so viel diskutiert wurde. Schaut, dass ihr den Ton behaltet und versucht zuzulassen, dass man auch andere Meinungen haben kann. Also was wirklich ein Einstieg in eine Diskussion ist, den man wirklich sehr wollen muss, ist zu sagen, das ist eindeutig eine Schwalbe, es kann keine andere Meinung geben. Wenn das eure Überzeugung ist, dann geht doch nicht in ein Forum und diskutiert. Also das verstehe ich einfach nicht. Das könnt ihr euch einfach sparen und so werden wir jetzt nämlich auch nicht über das Spiel Leverkusen gegen Bayern sprechen, weil dann können wir es gleich zumachen. Also ich hoffe zumindest, ihr enttäuscht mich jetzt nicht. Stefan, sagt bitte nicht. Also das nur mal so als kurzes Feedback zur Diskussionskultur. ihr hattet das ganz gut im Rahmen, aber absolute Meinungen, dann braucht ihr auch nicht diskutieren. Also, weil dann geht ihr ja nur in eine Diskussion rein, um den anderen zu sagen, dass sie völlig ahnungslos sind und dass ihre Meinung nicht stattfinden darf. Ja, dann spart's euch bitte. Dann lasst die Emotionen woanders raus, aber bitte nicht in einer sogenannten Diskussion. Aber das nur am Rande. Vielen, vielen Dank an alle, die diese Sendung hier auch möglich gemacht haben, denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Erfahrt ihr alles in der Videopodcast-Beschreibung und auf rasenfunk.de. Und in dieser Folge möchte ich mich bedanken bei JWS, bei Mux 1904 und bei Nur Liebe an den Rasenfunk. Herzlichen Dank für diese Erwähnungsform. Wenn ihr auch wollt, dass ich euch hier nach dem Zufallsprinzip danke, dann geht einfach auf rasenfunk.de, da gibt es einen Unterstützen-Button und da erfahrt ihr nicht nur, wie man uns Geld zukommen lassen kann, sondern ihr könnt euch auch registrieren für den Rasenfunk Supporters Club. Das bedeutet einfach nur, dass wir eure E-Mail-Adresse haben, dass ich euch hier raussuchen kann aus der Datenbank, wenn ihr schon mal was überwiesen habt und ihr bekommt so, ja, ein bis zweimal im Jahr bekommt ihr eine E-Mail von uns mit so einem kleinen Blick hinter die Kulissen des Rasenfunks als Dankeschön dafür, dass ihr uns unterstützt. Vielen herzlichen Dank. Ja, und dann gehen wir rein ins Aufregerspiel. Bisher haben wir es immer wirklich gut geschafft, in der Zeit zu bleiben. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wir das bei dieser Partie machen wollen. Leverkusen gegen den FC Bayern oder wie Uli H. vom Tegernsee sagen würde, die Schande von Leverkusen. Zumindest vermute ich, dass er es so sagen würde. Es war wirklich ein fantastisches Spiel, wenn man einfach nur auf gute Unterhaltung steht. Und letztlich ist das ja das, was wir vom Fußball geboten bekommen. Es beginnt schon damit, dass schon in der 6. Minute Leverkusen mit dem ersten Schuss das 1:0 erzielt. Ein Leverkusen übrigens, das unter der Woche mit 1:1 gegen Arsenal bis in die Schlussphase geführt hat und dann erst sehr spät den Ausgleich noch kassiert hat. Also mit Rückenwind in dieses Duell reingegangen ist. Kyle Breff, der auf dem Flügel beginnen dürfte bei Leverkusen, passt auf Schick und Garcia kann dann diagonal andribbeln. Sein Schuss wird von Tah noch unhaltbar abgefälscht und so führt Leverkusen und hat danach noch gute Chancen auf weitere Tore, allerdings auch der FC Bayern erwacht und es geht jetzt munter hin und her, bis dann der vermeintliche Ausgleich fällt. Jonathan Tah fällt eine Ecke an den Arm und dann an den Fuß, breit von dort ins Tor, nee, es ist ein Freistoß, keine Ecke, Entschuldigung, aber weil unmittelbar vor der Torerzielung die Hand oder der Arm getroffen wurde, zählt dieser Treffer nach VAR-Eingriff nicht. In der 41. Minute gibt es eine rote Karte gegen Niklas Jackson für ein wirklich übles Foul. Der tritt Terrier total unnötig im Mittelfeld auf den Knöchel. Terrier muss dann auch später ausgewechselt werden. Das sah nicht gut aus. Dingert gibt erst gelb und nach Ansicht der Bilder dann völlig korrekt rot. Ab jetzt ist der FC Bayern in Unterzahl. Letzte Woche haben wir noch drüber diskutiert mit Martin Rafelt, dass Spiele in Unterzahl oft im Grunde schon vorbei sind, weil der Leistungsunterschied einfach so groß ist im modernen Fußball. Der FC Bayern zeigt, es geht auch anders. In Unterzahl spielt sich der FC Bayern eine Reihe von Chancen und erzielen tatsächlich auch das 1:1, das allerdings dann wieder nicht zählt. Und es gibt vorher noch eine weitere Aktion, bei der Andrich Upamecano umgrätscht und es keinen Strafstoß gibt. Aber gut, das ist eine andere Nummer. Also, ich versuche mal jetzt kürzer mit meiner Spielbeschreibung zu werden, sonst sind wir hier schon mal danach bei einer Viertelstunde. Also, Bayern schießt den Ausgleich, Harry Kane wird eingewechselt, trifft direkt, auch dieser Treffer zählt nicht, er wird angeschossen am Arm, dreht sich weg, werden wir vielleicht gleich noch drüber diskutieren. Am Ende kann Luis Diaz dann aber in der 69. Minute endlich mit dem dritten Treffer den ersten erzielen für den FC Bayern, der dann auch trifft. Jetzt, der dann auch zählt, Entschuldigung, jetzt steht es 1:1. Jener Luis Diaz, der geht allerdings in der 84. Minute mit Gelb-Rot vom Platz. Er fällt in Blaswig hinein, nachdem er den Ball an ihm vorbeigelegt hat, sodass er ihn wahrscheinlich nicht mehr erreicht hätte. Er wird allerdings auch von Janis Blaswig getroffen. Es gibt gelb-rote Karte wegen einer vermeintlichen Schwalbe und ab jetzt spielt Bayern in doppelter Unterzahl. Leverkusen nutzt diese Unterzahl auch zum 2:1 in der 93. Minute. Dieser Treffer zählt allerdings wegen einer hauchzarten Abseitsstellung nicht. Und in der 97. Minute pariert dann Sven Ulreich, der im Tor steht, weil sich Jonas Urbe gegen Atalanta eine Gehirnerschütterung zugezogen hat und Manuel Neuer auch noch verletzt ist, pariert klasse gegen Maser in der 98. köpft Kwanza nochmal drüber und irgendwann in der 101. Minute ist dieses Spiel dann auch vorbei und alle sind sauer und aufgeregt und diskutieren und schimpfen und freuen sich aber irgendwie auch so ein bisschen, denn sie haben ja einen Punkt mitgenommen, zumindest auf Seiten des FC Bayern. Stefan, es gibt 1000 Themen aus diesem Spiel. Such dir eins aus. Womit willst du beginnen?
Ich will damit beginnen, dass die Bayern in den ersten 20, 25 Minuten nicht die Bayern waren. Was mich sehr überrascht hat, wenn man ihre Saison so sieht, gab es sowas eigentlich noch nicht, so einen ziemlich heftigen Leistungsabfall. Natürlich war dieses Bergamo-Spiel unter der Woche war außergewöhnlich, also selbst für Bayern-Verhältnisse absolut außergewöhnlich. Auch die Art und Weise, wie sie da Fußball gespielt haben, habe ich so tatsächlich, kann mich nicht erinnern, dass ich sowas schon mal in der Art, in so einem Spiel gesehen habe, auf dem Level. Und dann aber so schwerfällig in diese Partie zu kommen, mit so vielen kleinen, immer so kleine Fehlerchen oder vielleicht auch mal große Fehler, das kennt man so einfach gar nicht mehr von Bayern. Das war wirklich
Einspruch. Wir kennen es von Bayern. Das gab es in dieser Saison genau einmal schon. Und weißt du wann?
Nach dem
2:1 bei PSG, wo sie auch in Unterzahl dieses Spiel über die Bühne bekommen, auch eben so ein Mann-Deckungspressing über den ganzen Feld ausspielen in der ersten Hälfte. Und dann spielen sie an der alten Försterei und spielen ganz fürchterlich. Und wenn Luis Diaz da nicht dieses Welttor schießt, zum 1:1 ist es, glaube ich, und Harry Kane ganz hinten raus noch einen Kopfball setzt in der 94. Minute oder so, verlieren die das sogar. Das wäre ihre erste Saisonniederlage gewesen. Und daran habe ich mich erinnert gefühlt.
Okay, gut. Ja, fair enough. Tatsächlich hatten die Bayern ja auch, wo war das? Ah, das war in Leipzig, als sie auch eine Stunde lang die gegnerische Hälfte gar nicht sehen. So, das, also, okay, habe ich mich ein bisschen vertan, aber grundsätzlich, also dieser, aber mir ging es jetzt um den Leistungsabfall. Der war schon, hätte ich jetzt so nicht erwartet. Ehrlich gesagt, dann wurde es natürlich ein bisschen besser. Dann hatten die das Spiel auch im Griff, finde ich, bis zur Halbzeit, bis dann eben diese Aktion kam von Jackson. Ja, dass der FC Bayern dann aber tatsächlich in der Lage ist, was du ja gerade schon kurz angerissen hast oder erwähnt hast, auch mit einem Spieler weniger, und nachher waren es ja sogar noch zwei, aber da war jetzt nicht mehr so wahnsinnig lang zu spielen, aber mit einem Spieler weniger so normalen Bayern-Fußball zu spielen und nicht jetzt so ein Underdog-Fußball, ich schieße dann den Ball nach vorne und dann gehe ich hinterher, weil der muss weit weg vom Tor oder sowas, sondern richtigen Bayern-Fußball zu spielen, obwohl die einen Spieler weniger auf dem Platz haben. Das ist schon brutal eigentlich. Also gegen Leverkusen, nicht jetzt gegen eine Mannschaft, die nicht so besonders gut aufgestellt ist, die also das war schon echt, gibt's nur bei Bayern, muss man so sagen. Würde mir jetzt keine andere Mannschaft einfallen in der Bundesliga, die das auch nur annähernd hinbekommen würde. Das war schon sehr außergewöhnlich.
Ja, ich muss sagen, finde ich auch, also das muss man auch sehen, und da haben sie es auch einfach mit irre viel Risiko gespielt. Also Dayot Upamecano ist derjenige, der diese Riesenchance für Diaz einleitet, weil er sich aus dem Pressing rauslöst und dann im Mittelfeld andere wird auf Olise passt, der schickt dann Diaz und Diaz vergibt dann die Chance. Das ist quasi die er noch vergibt. Später macht er ja dann das 1:1 in einer ähnlichen Szene. Aber da waren sie unheimlich riskant und sogar in der Zwei-Mann-Unterzahl haben sie ja sogar noch eine Chance. Da steckt Kane auf Stanisic und Blaswig pariert noch dessen Schuss. Also bei 9-11 haben sie es auch noch hingekriegt. Eigentlich total absurd. Auf der anderen Seite muss ich allerdings auch sagen, also so gut das war von Bayern, und das sagt natürlich auch was aus über die Bundesliga, finde ich, dass aber schon dabei untergeht, dass halt Leverkusen jede Menge Großchancen hat. Und Leverkusen muss eigentlich das 2:0 machen. Andrich hat da die Chance, Kulbreth hat da die Chance nach einem Konter. Sie müssen definitiv das 2:1 machen. Da hatten sie eine ganze Reihe von Schüssen. Und ehrlicherweise machen sie eigentlich auch das 2:1. Wir müssen jetzt nicht die Framerate-Diskussion hier führen, die Unschärfe, die wir haben beim Ziehen der Abseitslinie. Aber da hat Tom Bischoff wahnsinnig Glück, weil er eigentlich nämlich der Einzige ist, der erkennt und das Abseits nicht aufhebt. Und er hebt es halt dann offenbar um einen Millimeter dann doch nicht auf. Glück gehabt nochmal. Aber ich finde, das geht nämlich so ein bisschen unter. Eigentlich macht hier Leverkusen das 2:0 oder irgendwann das 2:1. Und dann, ja, geht das für Bayern verloren. Und dann reden wir alle natürlich noch mehr über die Schiedsrichterentscheidungen. Und der Furor ist genau derselbe. Aber ich finde, die sind eigentlich schon ganz gut weggekommen aus diesem Spiel.
Ja, unterm Strich schon, das stimmt. Weil Leverkusen tatsächlich wahnsinnig viele Chancen hatte. Also vor allen Dingen so glasklare Torchancen. mit so Spielzügen, gerade so schnell freier Fuß aus dem Mittelfeld, sofort tief gespielt, wurde dann, in dem Fall der Schick war das einmal und Tillmann, ja, wo die dem Innenverteidiger einfach im Rücken weglaufen, so einfache Dinge, die man bei Bayern eigentlich schon, also eher selten sieht in dieser Saison. Das war ja mal ein Problem vor anderthalb, zwei Jahren. Thomas Tuchel noch als und Nagels, als die noch Trainer waren, haben, oh Gott, oder Hansi Flick sogar, die Bayern spielen viel zu hoch und ein langer Ball und dann gibt's, dann brennt's lichterloh. Das auf jeden Fall. Und dann, ja, wer weiß, vielleicht war es dann eine Fügung des Schicksals, dass Sven Ulreich im Tor steht und da den einen von Schick war das, glaube ich, wegnimmt. Genau, der, also gut, der war ein bisschen nah auf dem Torhüter, den hätte er eigentlich umspielen müssen aus meiner Sicht, da darf er nicht mehr schießen. Und dann hinten raus nochmal zweimal so einen Gewaltschuss, glaube ich, pariert und da einmal die Hand auf den Ball hat und da dem FC Bayern dann tatsächlich Torhüter Nummer 3 das Remis in Leverkusen rettet. Wobei, jetzt mal ganz ehrlich, wenn Bayern da verliert, dann verlieren sie halt das Spiel, ist ja eigentlich egal für das, was sie vorhaben, ist es gar nicht so wahnsinnig relevant. Das, da geht es eher um das Mindset, wie man heute sagt, also um den Kopf. Und dass sie jetzt halt schon mal gezeigt haben, Herr Bayer Leverkusen kann sich auf den Kopf stellen, auch mit 11-9, wir sind halt nicht zu schlagen und in 4 Wochen, wenn wir hier zum Pokalspiel kommen, wird es genauso laufen. Braucht euch gar keine Gedanken machen und für alle anderen da draußen, wir sind halt der FC Bayern, also zumindest in der Bundesliga. Da geht halt nichts, wenn er gegen uns spielt.
Also Sven Ulrich war wirklich die Geschichte des Spiels, kam er jetzt auch dann im Nachhinein, wurde darüber ja auch berichtet, hatte im Sommer einen Schicksalsschlag in der Familie zu verkraften, sein 6-jähriges Kind ist gestorben, der FC Bayern hat dann den Vertrag mit ihm verlängert, dass dann ausgerechnet er diesen Sieg, also dieses Unentschieden, das sich wie ein Sieg anfühlt, festhält. Das passt natürlich wunderbar, aber irgendwie passt auch zum FC Bayern, dass er sich einen Adduktoren-Muskelbündelriss zuzieht und deswegen jetzt ausfällt fürs Rückspiel gegen Bergamo, weshalb sie jetzt drüber nachdenken, Leonard Prescott spielen zu lassen, einen 16 Jahre alten, fast 2 Meter großen Torhüter, der auch ganz tolle Leistungen zeigen soll. Ich meine, ist ganz gut, dass jetzt mit einem 6-1-Vorsprung wahrscheinlich im Rückspiel nicht mehr so viel passiert. Aber irgendwie ist es schon eine wilde Bayern-Saison und da gehört nämlich auch dieses Spiel mit dazu. Und dazu gehören ja auch die Schiedsrichterentscheidungen mit dazu. Ich habe schon so beim Spielfilm, sorry, dass der so lang war, ein bisschen meine Meinung mit einfließen lassen. Also ich weiß nicht, Magda, ob du da auch mit diskutieren magst. Ich weiß ja, dass du dich auch viel damit beschäftigt haben musst. Du bist im Social Media Bereich unterwegs, im Sport. Wahrscheinlich hast du nichts anderes gemacht an diesem Wochenende. Also wenn wir es mal kurz durchgehen. Aberkanntes Tor, Jonathan Tah, gibt es da irgendeinen Einspruch von euch, dass das falsch wäre, das aberzuerkennen? Ich sehe zwei Gesichter, nein, zwei Köpfe, die sich schütteln. Das ist halt einfach die Regelauslegung, auch wenn es, ja, es ist halt einfach die Regel. Jetzt haben wir das zweite aberkannte Tor von Harry Kane. Magda, hast du da eine Meinung zu? War das auch deiner Meinung nach richtig? War das eine Vergrößerung der Körperfläche?
Nee, finde ich tatsächlich nicht. Also ich finde, das Tor hätte man zählen lassen müssen. Ich finde, er hat sich, also man hat klar gesehen, er dreht sich weg. Es ist also, wenn er sich nicht wegdreht, dann wird er halt getroffen. Dann hat er, keine Ahnung, vielleicht eine Gehirnerschütterung oder ich weiß nicht, wo der Ball hingeht. Also ich finde, da hätte der VAR auf jeden Fall nicht eingreifen müssen und das Tor hätte man zählen lassen können, beziehungsweise vielleicht sogar zählen lassen müssen. Aber Stefan schüttelt den Kopf.
Na, ich bin so hin und her gerissen. Ihr habt da einen minimalen Einspruch, der aber wahrscheinlich maximale Auswirkungen gehabt hat bei der Entscheidungsfindung. Der dreht sich weg. Aber ich habe das Gefühl gehabt, beim allerersten Mal sehen, in der Bewegung, wo er sich wegdreht, geht da so leicht bewusst dann schon der Arm so ein bisschen so im, wie sagt man, im wie so im rechten oder im Dreieck so ein bisschen raus. Und wenn er dann da halt getroffen wird, dann kann man das aus meiner Sicht tatsächlich auch so verargumentieren, zu sagen, okay, das war jetzt eine, wie Max sagt, Vergrößerung der Körperfläche, weil sonst hätte er den vielleicht an die Schulter geschossen und dabei fliegt links in Seiten aus oder wird halt irgendwie abgefälscht. Grundsätzlich bin ich tatsächlich eher dafür, das nicht abzuerkennen, sondern das zählen zu lassen, das Tor, weil ja keine Absicht oder so, zumindest offensichtlich, vorlag. Allerdings, wie gesagt, also wenn dann die Armhaltung so ist, dass jemand, der es dann am Schluss entscheiden muss, sagt, das ist mir jetzt zu weit weg, dann okay. Wenn ich da noch einen halben Satz dazu sagen darf, zu der Situation, der eigentliche Skandal bei dieser ganzen Situation ist ja, aus meiner Sicht zumindest, dass der Abwehrspieler von Leverkusen, der Quancha, wenn mein Torhüter den Ball klären und einfach nur neutral ins Feld schießen will, ja, und der schießt den irgendwie an und also ein Ball flippert in meinem 16er in der Gegend rum, dann müssen alle Alarmglocken an sein.
Ja, ja.
Und der steht da, also der, also was der da macht, kann ich 0,0 nachvollziehen. Ob der den Ball, den Effet vom Ball nicht richtig eingeschätzt hat oder einfach gepennt hat, weil er den nicht sieht oder so, ist völlig egal. Dafür gibt's keine Entschuldigung. Wenn so ein Ball flippert, dann muss einfach gelöscht werden. Oder ich spiele ins Torwart zurück, ist egal. Aber einfach nur dastehen und warten, aber okay.
Es war echt nicht das Spiel von Quanza. Also die Szene war richtig schlecht und auch in der Offensive, da hat er am Ende 3 Schüsse mit einem Expected Goals Wert von über 1, aber er bringt keinen einzigen dieser Schüsse aufs Tor. Also das waren auch viele Kopfbälle, ist ein bisschen schwieriger zu kontrollieren. Ja, ich sehe auch, also ich finde, es gibt Argumente dafür und dagegen. Ein bisschen, ich habe halt im Hinterkopf immer das, was Knut Kircher sagt, und das ist ein Fehler, weil Knut Kircher sagt sehr viel und es hält sich sowieso keiner von seinen Leuten an das, was er sagt. So deutlich muss man das jetzt echt sagen nach 26 Spieltagen. Und er hat ja unter anderem gesagt, der VAR soll kein Detektiv sein. Und das war für mich schon ganz schön detektivisch, darüber jetzt nachzugehen. Also es kann natürlich sein, dass Christian Dingert jetzt nicht exakt gesehen hat, wo der Ball hingeht. Aber es ist dann auf jeden Fall richtig, dass er es sich anguckt, denn er soll die Entscheidung treffen. Es ist keine Schwarz-Weiß-Entscheidung. Ein bisschen ging es aber für mich wieder schon in die Sherlock-Richtung. Und eigentlich will man das ja nicht haben, aber man will ja so einiges nicht haben. Ich habe das leider fürchterlich gebutschert, als ich das vorgelesen habe in meinen Notizen, weil die viel zu lang sind, ehrlicherweise, zu diesem Spiel. Es gab noch eine Szene, die gar nicht so wirklich diskutiert wurde. Ich habe das vorhin schon angesprochen, diese Chance von Diaz. Da schießt er sich selber an und vergibt so die Chance ganz fürchterlich. Er wird danach aber von Andrich noch umgegrätscht und meiner Meinung nach wird er getroffen, als der Ball sich noch im Spielfeld befindet. Stefan, du?
Ja, guter Punkt. Hatte ich tatsächlich auch notiert. Ich glaube auch, dass der Ball noch im Spiel war und das ist total untergegangen, weil natürlich, also wenn jetzt nicht 5 andere Sachen, die wahnsinnig groß sind, da aufpoppen, dann wird das vielleicht nochmal, irgendeiner wird schon rausgraben in irgendeiner Nachberichterstattung. Aber tatsächlich war das eine 50-50 Sache, finde ich. Da gab es schon oft genug dann auch, okay, Aktion abgeschlossen, aber Ball ja noch im Spiel. Also Aktion vom Spieler abgeschlossen, aber Ball ja noch im Spiel. Und das ist dann halt einfach ein handelsübliches Foul, dass man überall auf dem Feld so pfeift. Sehe ich genauso, ja. Gut, dass du sagst, hätte ich jetzt was vergessen.
Na, super. Ja, und dann haben wir die Schwalbe, die vermeintliche Schwalbe, bei der ich aber sagen muss, ich weiß nicht, Magda, wie dir es geht. Also danach sagt Christian Dingert, er hat den Schlag nicht gesehen und wenn er den Schlag mit reinrechnet, hätte er diese 2. gelbe Karte nicht gegeben. Ist es überprüfbar? Nein, ist es nicht. In der nächsten Saison ist es soweit, also darüber müssen wir uns nicht aufregen. In der Realgeschwindigkeit muss ich aber auch sagen, dass mein erster Impuls war, oh Mann, warum lässt er sich denn da fallen? Das ist so billig. Ging dir das auch so?
Ja, definitiv. Also ich finde, er ist quasi schon vorher, vor dieser möglichen Berührung überhaupt, ist er schon so ein bisschen ins Stolpern gekommen und hat dann sich schon fallen lassen. Und ich würde auch sagen, er hat sich ja hinterher auch ein bisschen beklagt. Und da kann man dann natürlich schon auslegen, dass es eine Schwalbe ist. Ich muss aber auch sagen, du hast es schon angesprochen, das ist eine Szene, die sieht der Schiedsrichter, das darf man nie vergessen, nur in Realgeschwindigkeit. Wir haben mittlerweile natürlich 20.000 Wiederholungen gesehen. Und es ist nun mal so, dass er, dass der VAR aktuell noch nicht eingreifen kann. Und dementsprechend ist es ein menschlicher Fehler, der einfach mal passieren kann. Natürlich mit der ganzen Vorgeschichte, was es vorher schon für Situationen gab, ist es natürlich höchst unglücklich. Aber ich meine, er hat hinterher den Fehler eingesehen und ich finde, mehr kann man dann auch nicht von ihm erwarten. Und ja, deswegen, also ich finde, ich verstehe schon den Ansatz, dass er es als Schwalbe auslegt. Nach den ganzen Wiederholungen, die ich aber auch sagen, es war eher keine Schwalbe.
Noch dazu muss man sagen, Luis Diaz, die erste Gelbe, die er sieht, ist für einen Kopftreffer, den er hat. Er spielt dabei den Ball, deswegen ist es nur gelb, aber wenn er den Ball nicht spielt, dann wäre das schon rot gewesen. Ich denke, dass du halt gesehen hast in dem Spiel, es gibt immer wieder so Partien, da lässt sich auch der Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin mitreißen von den Emotionen eines Spiels und wird selber so ein bisschen fahrig, vielleicht auch emotional, ich weiß es nicht, und bewertet dann über. Und ich glaube, oder ich bin eigentlich der festen Überzeugung, lass diese Szene in der 20. Minute in irgendeinem ganz normalen Bundesligaspiel für Christian Dingert laufen, dann geht er hin zu dem und sagt, ey Junge, noch eine Aktion, du wolltest mich hier reinlegen, du hast schon gelb, pass auf. Aber in der Szene, aus welchem Grund auch immer, zeigt er halt einen zweiten Platzverweis. Das ist einfach unnötig, hat er sich da selber nochmal den Stock in die Speiche reingehauen, Christian Dingert. Aber gut.
Also hatte Uli doch recht, wenn ich mal eine Frage stellen darf.
Nein, das ist natürlich Quatsch. Also Uli Hoeneß hat nie zu 100% recht, das sollte ja wohl klar sein. Also da sind wir uns ja wohl hoffentlich eh alle einig. Wenn nicht, dann hört nochmal Elf Leben, liebe Leute, oder lest mal Buch. Aber nein, das war nicht die schlechteste Schiedsrichterleistung überhaupt. Und ehrlicherweise muss man auch sagen, also die Regelunkenntnis von Menschen, die direkt im Fußball arbeiten oder daran beteiligt sind, die ist halt anscheinend immer noch zu groß. Und wir können ja drüber diskutieren, ob das eine gute Regel ist, dass der erste Treffer von Jonathan Tah nicht zählt. Einfach, weil er wollte da nicht hin, es wäre nicht strafbar gewesen. Ja, darüber können wir diskutieren. Aber dass es halt nun mal einfach so ist, das ist eine Schwarz-Weiß-Entscheidung. Und genau deshalb haben sie die Regel eingeführt, damit da nicht mehr so viel drüber diskutiert werden muss. Und damit ist halt eingepreist, dass es manchmal Fälle gibt, wo man sagt, boah, da hatte jetzt der Stürmer oder in dem Fall halt der Verteidiger, der das Tor gemacht hat, wirklich Pech. Weil er kann eigentlich gar nichts dafür und es hat er eigentlich auch nichts mit dem Tor zu tun. Aber es ist halt so. Und wenn das jemand nicht weiß, warum sollen wir dann dessen Meinung so groß machen? Also erstmal Hausaufgaben machen, würde ich da sagen. Und das mit Harry Kane ist zumindest diskutabel, verstehe ich auch. Naja.
Ja, ich stimme dir zu 100% zu. Ich hatte auch das Gefühl, gestern, natürlich so unmittelbar nach dem Spiel, sind die Emotionen einfach sehr hochgekocht bei vielen. Es haben ja auch schon, und da wären wir wieder bei meinem Social-Media-Job, es gibt viele Videos dazu, viele Meinungen dazu. Und ich glaube, im Endeffekt ist es einfach die Masse, die Leute so aufgeregt hat und wo man auch sagen muss, okay, das stimmt auch. Es war schon ein sehr Schiedsrichter- und VAR-geprägtes Spiel. Aber wenn man jetzt heute, nachdem man vielleicht auch mal eine Nacht drüber geschlafen hat, sich das Spiel nochmal anschaut, dann sieht man ja, und ich meine, wir haben ja auch gerade festgestellt, da gab es doch auch einige Entscheidungen, die man definitiv kritisch sehen kann, aber die im Endeffekt vor allem der Schiedsrichter auf dem Platz richtig entschieden hat. Und dann verstehe ich nicht, wie ihn Uli Hoeneß sagt, das war die schlechteste Schiedsrichterleistung ever. Auch wahrscheinlich bei Ihnen aus den Emotionen heraus, aber ja, das ist definitiv übertrieben.
Also ehrlich gesagt, wie emotional drüber Uli Hoeneß war, zeigt allein schon, welchem Medium er das gesagt hat. Denn das ist ein Medium, mit dem spricht er eigentlich nicht mehr so viel. Aus verschiedenen Gründen. Hat er auch schon aufgegeben jetzt diesen Vorsatz, aber das ist halt wegen Bedeutungsverlustes. Es rufen halt nicht mehr so viele am Tegernsee an. Da geht man vielleicht dann bei jedem inzwischen einfach ran. Vielleicht schicke ich auch mal wieder einen Fax runter, ich weiß es nicht. Aber Und wie gesagt, man kann über die zweite gelb-rote Karte, da muss man diskutieren, das war ein Fehler, aber das wurde ja auch schon relativ schnell nach dem Spiel genauso aufgearbeitet vom DFB. Und dann ist es immer noch doof und es nervt und es soll eigentlich auch nicht so sein. Und man kann dann wegen mir auch die Debatte führen, sind deutsche Schiedsrichter einfach zu schlecht? Aber dann muss man auch nicht so tun, als ob jetzt die deutschen Schiedsrichter immer glauben würden, Recht zu haben. Denn Christian Dingert hat es ja direkt eingestanden, hat gesagt, ja, war eine Fehlentscheidung. War es auch. Naja. Es gäbe es noch ganz viel zu diesem Spiel zu sagen. Also Calabrese zum Beispiel, überhaupt, dass der gespielt hat, war schon mal interessant. Bisher nur einen Einsatz gegen Leipzig bekommen, damals direkt getroffen. Jetzt von Beginn an, da saßen so manch andere auf der Bank. Aber ich glaube, wir werden noch genügend über Leverkusen sprechen und definitiv ja auch über den FC Bayern in der Zukunft. Jetzt erstmal geht's für Leverkusen nach London zu Arsenal mit dem 1:1 im Gepäck aus dem Hinspiel. Und dann geht's zum ersten FC Heidenheim, bevor dann eine Länderspielpause kommt, in der sich wenigstens manche der Spieler ein bisschen ausruhen können. Wahnsinnig viele Spieler haben die schon hinter sich. Und für den FC Bayern geht es jetzt dann eben, wie gesagt, ins Heimspiel gegen Atalanta und dann wird man zu Hause gegen Union Berlin spielen. Bayern hat jetzt noch 9 Punkte Vorsprung, aber warum zitiere ich das eigentlich? Ich habe selber gemerkt, das war albern. Albern ist auch das Stichwort für das Spiel zwischen dem BVB und dem FC Augsburg, denn so sehen Spiele aus, wenn es um nichts mehr geht. Und zwar offenbar für beide Teams. Also ja, der FCA hat sich sehr drüber geärgert. Auch Manuel Baum nach diesem Spiel, dass es eben so war, wie es war. Und dass so viele Dinge nicht gut funktioniert, dass so viele Dinge nicht gut funktioniert haben. Manuel Baum sagt danach, man sei sehr enttäuscht, Aggressivität und Umschalten habe einfach nicht gepasst. Können wir ihm definitiv zustimmen, denn Borussia Dortmund hat mit Ausnahme von einer kurzen Phase, in der Augsburg mal 2 Chancen nacheinander hat, hat nur Dortmund den Fuß auf dem Gaspedal und trifft auch schon sehr früh, nämlich in der 13. Minute durch Karim Adeyemi. Danach gibt es noch Aluminiumtreffer zuhauf, die sind alle nicht drin, also Bayer trifft nur die Latte nach einer halben Stunde. Und später dann Adeyemi nach einer Doppelhackenvorlage. Wenn er da getroffen hätte, Magda, dann hättet ihr diesen Clip ab Montag 0 Uhr rauf und runter gespielt auf den Social Media Kanälen. Es ist dann ein anderer, der wahrscheinlich dann bei Social Media landen wird, nämlich der Torjubel von Luca Reggiani. Der durfte beginnen in diesem Spiel und er macht tatsächlich sein erstes Tor für Borussia Dortmund in der 59. Minute. Natürlich nach dem David Beckham unserer Zeiten, Julian Riasson, die Ecke nach innen geschlagen hat. Anders konnte es nicht sein. Seine Freude ganz wunderbar zu sehen, vielleicht auch eine der Szenen dieses Spieltags. Und das ist dann, Magda, auch der Endstand. Der BVB gewinnt mit 2:0. Gibt es denn für dich noch wichtige Erkenntnisse, die man aus so einem Spiel ziehen kann? Denn so ein bisschen könnte man ja zum Beispiel auch drüber diskutieren. Klar, die müssen noch die Champions League absichern, also können jetzt nicht abschenken, das ist schon völlig klar. Aber nachdem sich jetzt so manche Kaderfrage ja schon so klärt, also Julian Brandt zum Beispiel nicht mehr da, wahrscheinlich auch Niklas Süle nicht mehr da. Könnte man das ja auch so ein bisschen als Testlauf sehen und dann hat es ja zum Beispiel in Reggiani ganz gute Werbung für sich gemacht.
Ja, ich war gestern tatsächlich live im Stadion dabei. Dementsprechend habe ich sein Tor aus nächster Nähe gesehen. Es hat mich total für ihn gefreut. Endlich mal ein Jugendspieler, der beim BVB mal wieder die Chance bekommen hat. Mhm. Und es war schön zu sehen, die Dortmund-Spiele waren in letzter Zeit ja dann doch auch öfter mal etwas enger und hinten raus musste man Angst haben, dass sie noch ein Gegentor kassieren. Es war ein sehr souveränes Spiel. Das Einzige, was man wirklich kritisieren muss, es hätte eigentlich 4, 5, 6-0 ausgehen müssen. Also, dass sie diese, du hast ja schon die Lattenszenen angesprochen. Ich weiß nicht, wie viele Schüsse da übers Tor gingen. aber ja, also Das hätte man viel, viel höher gewinnen müssen und das ist, glaube ich, so die Hauptkritik, die man dem BVB machen muss.
Aber lag das am BVB oder lag das an Finn Dahmen?
Das lag sicherlich auch ein bisschen an Finn Dahmen, aber ich würde schon noch sagen, dass es auch ein bisschen am BVB lag. Also bei so vielen Chancen, da wurde wirklich schon einiges liegen lassen, was bestimmt dann auch ein Finn Dahmen bei einem besseren Abschluss nicht mehr hätte retten können.
Ja, okay. Also ich fand dieses Spiel wirklich interessant. Also die Pressekonferenz danach hat nur 6 Minuten gedauert und es hat für mich so wirklich viel ausgesagt, wie auch so beide das Spiel gesehen haben. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt Sommerfußball oder so war. Dafür war das Spiel viel zu gut. Es war eins der besten Spiele dieses Spieltags. An diesem räudigen Spieltag war dieses Spiel wirklich eins der allerbesten. Aber du hast eben halt auch gesehen, dass vieles nicht funktioniert hat. Also bei Augsburg, es ist schon interessant, wie viel besser die jetzt in die Tiefe spielen nach Ballgewinn. Also es ist halt viel geplanter alles. Es ist nicht mehr so wild wie unter Sandro Wagner und du hast so den Eindruck, alle wissen zu jeder Zeit so ungefähr, was jetzt der andere tun wird und dementsprechend klappen dann manche Dinge. In dem Spiel gab es aber halt diese eine Phase, also das war 23. und 24. Minute, Entschuldigung, wo jeweils Ribeiro eine Chance hat, wird aber auch eingeleitet durch einen Fehler von Waldemar Anton. Ansonsten war aber gar nichts zu sehen von Augsburg. Wie könnten die jetzt, Magda, noch reinreden in den Abstiegskampf, denn es sind nur 7 Punkte Vorsprung. Bist du dazu willens?
Aktuell glaube ich noch nicht. Ich glaube, dafür muss man sagen, kann man dieses Spiel vielleicht noch als Ausrutscher abstempeln. Es wird jetzt sehr spannend zu sehen, wie sie darauf reagieren. Aber dafür muss man ja sagen, spielen die eigentlich eine viel zu starke Rückrunde. Also die waren ja eigentlich gut in Form. Ich muss sagen, ich bin ins Stadion gegangen und habe gedacht, ach ja, mal sehen, bei BVB aktuell weiß man ja nie so wirklich, was einen da erwarten soll. Und ich war überrascht, wie wenig Gegenwehr da kam. Die waren ja komplett überfordert, die Augsburger. Viel zu passiv. Und ja, also es wird spannend, wie sie darauf reagieren werden. Aber aktuell nach diesem Spiel sehe ich sie da noch nicht unten im Abstiegskampf drin. Da muss man auch sagen, vielleicht auch ihr Glück. Da sind dann doch einige Mannschaften, über die wir heute ja auch schon gesprochen haben, die uns da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Sorge machen.
Ja, also das war auch, glaube ich, die populistischste Frage, die ich heute gestellt habe. Sorry, ich würde schon auch so sehen. Ich meine, in dem einen Spiel waren sie schon deutlich unterlegen. Also der FCA hatte nur 10 Ballkontakte im gegnerischen Strafraum. 7 Schüsse waren es. Ich weiß gar nicht, wie viele davon aufs Tor gegangen sind. Na, immerhin 3 waren es, aber der Expected Goals-Wert, der schreit jetzt auch nicht irgendwie drückende Überlegenheit. Aber der FCA ist in der Situation, wo man das nicht mehr braucht. Interessanterweise, das hat Manuel Baum angesprochen und den Gedanken hatte ich auch. Vielleicht kam das auch daher, dass man gegen Leipzig in der Vorwoche so gut mitgehalten hat, ja so unglücklich mit dem Eigentor da noch verloren hat, bis zuletzt Chancen auf den Sieg sogar bei Leipzig hatte. Vielleicht hat es auch dazu beigetragen, dass so eine gewisse Grundspannung vielleicht auch gefehlt hat, denn es gab schon so mehrere Abwehrsituationen, die einfach so läppsch verteidigt waren und bei denen Augsburg, also ich will jetzt Dortmund nichts wegnehmen. Das haben Bayer und Adeyemi als Doppelspitz auch gut gemacht. Und gerade Bayer ist ja auch dafür bekannt, dass der halt lieber den Sprint zu viel als zu wenig anzieht. Aber manchmal hatte ich den Eindruck, dass da Augsburg auch einfach so sehenden Auges ins Verderben gelaufen ist, weil sie ihn einfach nicht aufgenommen haben oder nicht übergeben haben. Also da waren ganz komische Lücken manchmal, auch im Sechserraum gerade bei Augsburg. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was du, Stefan, von dem Spiel noch gesehen hast, weil du gesagt hast, du wirst es dir auch noch eventuell mit angucken?
Ja, ich habe so schon nebenbei laufen lassen. Ich finde jetzt auch, hast du gerade schon richtig gesagt, Augsburg hat in der Woche davor in Leipzig ein super Spiel gemacht. Wirklich sehr für Augsburger Verhältnisse fast schon überragendes Auswärtsspiel. Und jetzt haben sie sich nach Wochen mal wieder eine schwächere oder eine schwache Leistung gegönnt, in Anführungszeichen. Ich will jetzt nicht sagen, dass der FC Augsburg über seine Verhältnisse gespielt und gepunktet hat in den Wochen davor. Aber das ist ja, also wenn man 2-0 in Dortmund verliert, ist es jetzt nicht so, dass man da gleich, dass es eine Schande wäre oder sowas. Da sind da schon ganz andere Mannschaften ohne Punkte rausgegangen. Da gibt's bestimmt Schlimmeres, als in Dortmund 0-2 zu verlieren und auch chancenlos zu sein, wenn es dann da jetzt tatsächlich so war.
Was mich aber gewundert hat, Magda, da würde mich deine Meinung zu interessieren, waren die Wechsel von Niko Kovac. Also er bringt in der 74. Minute Fabio Silva, weil sich Daniel Svensson leider verletzt hat. Und dann wartet er aber bis zur 85. Minute, bis nochmal gewechselt wird. Und das in dem Spiel, wo eben, ja, wir haben es ja gerade schon skizziert, also es wirkt jetzt nicht so, als ob da noch der Sturmlauf käme vom FC Augsburg. Findest du es auch bemerkenswert? Ist das typisch Kovac oder warum glaubst du, hat er so spät gewechselt? Ich meine, Serhou Guirassy kommt als ja, Zeit von der Uhr neben Wechsel in der 90. Minute.
Ja, gute Frage. Habe ich mich tatsächlich gestern im Stadion auch gefragt. Er hat sehr, sehr spät gewechselt für das Spiel. Und ich habe es ja auch schon angesprochen. Also in Dortmund fragt man sich manchmal so ein bisschen, okay, gerade in solchen Spielen, da wäre doch jetzt eigentlich mal die Chance da, auch mal etwas jüngere Spieler zu bringen, vielleicht auch mal was Neues auszuprobieren. Und dann weiß ich nicht, warum man dann unbedingt einen Guirassy noch bringen muss, wenn man da vielleicht auch ein paar andere Namen noch auf der Bank hat.
Ja, oder halt, wenn du ihn bringst, dann halt früher. Also das ist ja auch, also klar, er kriegt Auflaufprämie, aber ich nehme an, dass es darum jetzt nicht mehr geht bei Serhou Guirassys Karriereverlauf. Aber das ist ja für ihn auch nicht, also es ist jetzt nicht so, dass er durch die Einwechslung nicht ins Spielersatztraining musste, jetzt dann am nächsten Tag. Der wird schon noch seine Läufe dann gemacht haben müssen nach diesem Spiel. Also Ja, ich fand's ein bisschen komisch. Ich fand's aber schon interessant, mal so den BVB zu sehen, wenn relativ wenig Druck da ist, und vor allem durch den Spielverlauf, finde ich, war dann wenig Druck da. Also als sie diese eine Phase von Augsburg überstanden hatten, da waren sie wirklich locker. Und da fand ich schon interessant zu sehen, auch so wie so das Mittelfeld zum Beispiel spielt. Also Bellingham ja von Beginn an hat keinen einzigen Pass in den Strafraum gespielt. Also mir ist es quasi, oder einen einzigen, aber der kam nicht an, genau so war es. Und mir ist es nämlich schon während des Spiels aufgefallen, dass ich mir gedacht habe, irgendwie ist offensiv von dem gar nicht zu sehen. Ist ja auch ein bisschen eher seine Rolle, der Absichernde zu sein. Aber ich weiß nicht, ob das mit dem Namen verknüpft ist bei mir noch im Hirn, aber ich hatte mir da ein bisschen mehr erwartet. Und aber auch Sabitzer und Metscher, beide jetzt kein schlechtes Spiel gemacht, definitiv nicht. Keiner hat so ein richtig schlechtes Spiel gemacht. Aber ehrlicherweise, wenn man dieses Spiel nur betrachtet unter dem Aspekt, welchen Kader sollte der BVB für die nächste Saison aufstellen, dann war es dann gar nicht, also dann war da schon ganz schön viel, was man noch hätte verbessern können, obwohl es ein gutes Spiel war. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie der Grumpy Max bin, aber irgendwie, ich weiß es nicht. Also Riasson fantastisch, bringt 4 seiner Ecken zum Mitspieler, wie immer. Svensson auch, halt der Dauerläufer, aber manchmal brauchst du auch etwas mehr als nur jemanden, der in Anführungszeichen vor allem läuft. Na, ich weiß es nicht. Also kannst du verstehen, was ich sage, oder Stefan?
Ist das schon eine sehr wichtige Frage. Jetzt zu sehen in den nächsten paar Wochen bis zum Saisonende, was Niko Kovac noch inhaltlich mit dieser Saison vorhat. Also natürlich wird der Niko Kovac-mäßig sagen, wir müssen jetzt erstmal die Punkte einfahren, damit wir mindestens Vierter sind. Und wenn das klar ist, sagt er, und jetzt wollen wir Zweiter werden. Mhm. Mehr ist ja eh nicht mehr drin, ist ja klar. Aber was passiert inhaltlich noch? Also und personell, das geht ja Hand in Hand, wird schon, denke ich, zu sehen sein, dass er Spieler, die nächstes Jahr dann jetzt nicht mehr dabei sein, also sicher dabei sein werden oder wahrscheinlich nicht mehr dabei sein werden, vielleicht erstmal nicht mehr so oft einsetzt und erst dann ganz hinten raus, wenn alles erledigt ist, tabellarisch erledigt ist, dann wieder ein bisschen mehr spielen lässt. Aber was kommt da jetzt noch quasi als Startrampe für nächste Saison? Weil Themen gibt's, wie ich finde, immer noch genug in Dortmund.
Magda hat nur gegrinst. Ich glaube, sie stimmt dir dazu. Hast du dazu eine Meinung, eine These?
Nee, ich finde es total spannend, euch da zuzuhören, ehrlicherweise. Manchmal ist es ja, ich wohne ja auch in Dortmund, manchmal ist man ja fast auch schon zu nah dran und es ist schön, mal die Außenperspektive zu hören. Ihr habt total recht. Also ich bin auch wahnsinnig gespannt, was da jetzt noch kommt in der Saison, weil, wie ihr gesagt habt, tabellarisch, um Titel wird nicht mehr mitgespielt. Es ist jetzt eigentlich gerade genau die Zeit, um mal zu schauen, okay, was brauchen wir für die neue Saison? Und da werden jetzt einige Spiele kommen, in denen man das dann vielleicht auch mal austesten kann. Und ich bin gespannt, ob wir vielleicht auch durch kommende Aufstellungen schon ablesen können, welche Spieler nächste Saison noch dabei sind und welche nicht.
Mhm. Ja, ist ein bisschen wie in der Formel 1. Ich meine, da haben wir jetzt ja auch eine neue Saison, neues Reglement. Du siehst eindeutig, McLaren bis zuletzt um die Weltmeisterschaft mitgefahren. Die haben noch nicht so gut vorgearbeitet jetzt für die aktuelle Saison. Und andere Teams, die sich schon ewig darauf vorbereitet haben, da läuft sogar Ferrari, schafft mal ein Podium. Herzlichen Glückwunsch dazu. Sie haben es nicht strategisch versaubeutelt. Aber ich schweife ab. Für den BVB geht es jetzt dann ins Heimspiel gegen den HSV. Aktuell sind es 11 Punkte Vorsprung auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz. Und für den FC Augsburg geht es jetzt dann in ein Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Dort könnte man sich dann ja im Grunde sämtlicher Sorgen entledigen. Aktuell sind 7 Punkte Vorsprung auf St. Pauli. Ich habe es ja vorhin schon angesprochen. Große Sorgen muss sich der FCA nicht machen. Aber aufzuarbeiten hat er schon einiges. Das hat Manuel Baum auch so gesagt. Und dann lasst uns doch auch den kommenden Gegner vom FC Augsburg anschauen, nämlich das Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und Rasenballsport Leipzig. Jetzt geht es nicht um den Klassenerhalt, jetzt geht es knallhart um die Champions League. Und da konnte tatsächlich der VfB sich durchsetzen. Dennis Undaff ist es am Ende, der nach einem Fehlpass von Van de Voort, den er in den Fuß von Führich spielt, von eben jenem Führich den Ball bekommt und dann auch sehr überlegt einschiebt. Ich glaube, Sami Khedira hat in der Übertragung bei DAZN gesagt, ein Pass ins Tor war es. So sah tatsächlich dieser Schuss aus. Man muss allerdings sagen, Stefan, da ist der VfB ganz gut weggekommen aus diesem Spiel. Man hat zwar auch rund um dieses 1:0 einige Chancen und man hatte auch noch die Möglichkeiten, auf 2:0 zu gehen, aber vor allem in der ersten Hälfte war es so, dass die größeren Gelegenheiten bei Leipzig waren und bis in die Schlussminute hinein gab es Möglichkeiten für Raba hier auszugleichen. Die größte vergibt Orban, der in der 92. Minute nur an den Pfosten köpft. Also, wie hat dir denn der VfB in diesem Spiel gefallen?
Das ist eigentlich eine ganz einfache Frage, aber in dem Fall richtig schwierig, weil ich tatsächlich das Spiel vom Donnerstag damit einrechnen muss gegen den FC Porto, das einfach in seinem Phänotyp, in seiner Anmutung so dermaßen ärgerlich war, auf allen Ebenen. Erstens verloren, zweitens irgendwie nicht so das normale VfB-Spiel gespielt und dann die Gangart oder die Spielweise in Anführungszeichen des Gegners und so weiter. Das hat, glaube ich, jetzt für das Spiel am Sonntag gegen Leipzig ordentlich mit reingespielt, nicht nur aus körperlicher, sondern halt auch aus körperlicher Sicht, sondern auch wie der Angang der Stuttgarter jetzt für dieses Spiel war. Ich kann mich eigentlich gar nicht daran erinnern, dass jemals schon Alex Nübel seit Sebastian Hoeneß Trainer ist, so viele lange Bälle gespielt hat. Also ungezwungen quasi lange Bälle. Natürlich wird er dann irgendwann mal so halb gar angelaufen. Aber da war überhaupt nichts da mit normalerweise über einen Sechser und dann dritter Spieler rausspielen und dann geht's nach vorne oder sowas. 0,0 gar nichts, totale Risikovermeidung.
46 lange Bälle waren es, die er geschlagen
und,
hat.
Und ich würde, also okay, danke für die Zahl. Ich würde jetzt mal behaupten wollen, dass von den 46 langen Bällen, die ja erstmal neutral sind, die aber eigentlich von, also als der Ball den Fuß von Nübel verlässt, schon kein neutraler Ball mehr war, weil du keine Chance hast gegen die Leipziger Innenverteidiger, da auch nur einen Kopfball zu kriegen. Das heißt, von den 46 langen Bällen würde ich mal tippen, dass bestimmt maximal 8 als zweiter Ball beim VfB gelandet sind, die anderen waren wahrscheinlich eher weg, aber das wurde einfach in Kauf genommen.
Aber kannst du mal kurz, weil ich habe das Spiel gegen Porto nicht sehen können. Ich habe halt Berichterstattung dazu gelesen und viel von VfB-Fans gehört. Aber kannst du mir kurz erklären, was war denn da im Spiel gegen
Porto? Also es war natürlich so super hart wild war es gar nicht, was Porto da gemacht hat. Es war halt ein Spiel, wie man das in der K.O.-Phase im Europapokal spielt, wenn man der FC Porto ist oder überhaupt eine Mannschaft, die da schon seit gefühlt 500 Jahren mitspielt, die einfach wissen, was zu tun ist, egal ob die 18 Jahre alt sind oder 38. Das macht keinen Unterschied. Da war natürlich bei jeder Aktion war Zeitspiel dabei und Verletzung vortäuschen und so weiter. So Kleinigkeiten, die permanent den Spielfluss brechen. Also alle 2 Minuten gefühlt lag irgendeiner am Boden oder war dann wieder eine Nicklichkeit da und da wieder was. Du kommst überhaupt nicht mehr ins Spiel. Und wenn man dann natürlich jetzt aus Stuttgart, dass sich 2:0 hinten liegt, dann nervt es natürlich tierisch. Und da haben sich die Spieler auch, also nicht alle, aber einige, tatsächlich auch richtig davon anstecken lassen. Und dann hat man eben gesehen, dass die sich selber, ist ja immer so eine scheiß Formulierung, finde ich, aber die haben sich tatsächlich selbst verloren. Und gar nicht mehr so klar, gedanklich klar Fußball gespielt. Und das war eine Sache, die bestimmt ein Thema war jetzt vor diesem Spiel. Dafür ging es jetzt einfach um zu viel gegen Leipzig. Und ich vermute einfach mal, ich habe jetzt im Nachgang nichts mehr mitbekommen, weil wir ja relativ schnell danach jetzt hier zusammensetzen. Ich vermute aber mal, dass das einer der Hauptgründe war, zu sagen, heute geht's tatsächlich auch ein bisschen darum, erstmal hier kein Gegentor zu kassieren und so sicher wie möglich nach vorne zu kommen. Was dann 70 Meter von unserem Tor passiert, okay, da nehmen wir das in Kauf, dass wir viele neutrale Bälle, also das, was die ja eigentlich gar nicht haben wollen, das wird ja alles über Stille oder Karasor aufgelöst oder über irgendeinen Undaf, der kurz kommt oder sowas, aber jetzt einfach nur die Bälle lang zu schlagen, das sieht man ja sehr, sehr selten. Insofern, das war schon sehr auffällig, hat auch nur so halb gut funktioniert. Deswegen, um auf deine Frage zurückzukommen, irgendwie, weil es relativ solide war, auf eine Art, war es ein okayes Spiel, aber mit dem eigentlichen VfB Stuttgart-Spiel hat es jetzt nicht immer was zu tun gehabt.
Wie würdest du denn das jetzt bewerten? Weil auf der einen Seite haben wir natürlich das 1:0 und Ziel erfüllt.
Ja.
Auf der anderen Seite muss man sagen, es war ja nicht nur ein Pfostentreffer, es gab ja noch diesen von Seiwald, war das, glaube ich.
Also Seiwald war das, genau, mit dem Kopfball, den Nübel an den Innenpfosten lenkt und den, ich glaube, Angelo Stiller dann von der Linie noch wegköpft oder kurz vor der Linie wegköpft dann. Da war natürlich wahnsinnig viel Glück dabei. Also bei vielen Situationen, finde ich. In der ersten Halbzeit war ein Querpass im Spielaufbau von Demirovic, den Leipzig abfängt und David Raum den sofort in den Rücken der Innenverteidiger spielt, auf Baumgartner war das, glaube ich.
Genau.
Und der den einfach drüber legt. Das war, also das war baugleich zu den Gegentoren am Donnerstag gegen Porto. Das sollte eben nicht passieren, aus einer eigenen Kontersituation in den Gegenkonter zu laufen, um dann hinten wieder komplett offen zu stehen. Und dann natürlich die zwei Riesenchancen, die beiden Kopfbälle jetzt in dem Fall, die halt beide am Pfosten gehen und dann der Nachschuss sozusagen auch nicht da ist, weil der Ball halt so glücklich zurückprallt, dass der halt einem Stuttgarter vor die Füße fällt und der den halt einfach wegschlagen oder wegköpfen kann in dem Fall. Bei Angelo Stiller war das, glaube ich, im Kopf. Mhm. Das war dann einfach nur Glück. Da muss man sich nichts vormachen. Und natürlich kann man jetzt sagen, wie du sagst, Ziel erfüllt, 1:0 oder überhaupt gewonnen. Aber eigentlich war das ein mindestens unentschieden Spiel. Also die richtig dicken Torchancen, die 3 oder 4 in dem Spiel hatte Leipzig. Ich finde, von der Spielanlage, trotz der vielen langen Bälle, war Stuttgart immer noch so aus dem geordneten Spielaufbau reifer, sobald sie entweder einen Ball gewonnen haben oder über Angelo Stiller gespielt haben, der aus meiner Sicht ein super Spiel gemacht hat. Und Leipzig eine Spur zu viel auf Umschaltfußball gesetzt hat. Also nicht so, die wollten gar nicht so richtig lang mal den Ball auch zirkulieren lassen und dann sauber rausspielen. Und da geht's auch ruckzuck, muss der Ball auf den Flügel oder in die Halbspur und dann gib ihm ab nach vorne und volle Kanne drauf. Und das hat der VfB super gemacht. Also da diese Spieler auf den Flügeln in Schach zu halten, das war ein mörderischer Job und das haben sie wirklich, wirklich überragend gemacht, finde ich. Immer mit zwei Spielern dabei zum Absichern. Dann wurde das sofort durchgesichert auch, dann dahinter noch. Das war richtig stark und mal wieder Ramon Hendrix, der wirklich einen undankbaren Job hat, gegen Diamondé, auch ein überragendes Spiel gemacht.
Ja, also das würde ich auch sagen. Also selten Diamondé, der übrigens so ausgesprochen wird, mir hat jemand vom Rasenballsport Leipzig geschrieben, Diamondé, ganz einfach, wir hätten uns keine Gedanken machen müssen über Diamond, wie wir es in der letzten Folge getan haben. Also Diamondé, selten so wenig gelungene Aktionen von ihm gesehen, auch Antonio Nusa, da war eigentlich so die beste, eigentlich so eine Defensivaktion, die er hatte. Die war dann auch gut, aber das hat wirklich der VfB, finde ich, sehr gut hinbekommen.
Ja, der ist schon, auch trotzdem ist der halt brutal gefährlich. Also jedes Mal, wenn der an den Ball kommt, hast du das Gefühl, jetzt passiert gleich irgendwas. Der hat schon was super Spezielles, der Spieler. War ja auch im Hinspiel schon der da Stuttgart auseinandergenommen hat. Also klar hat er jetzt in dem Fall tatsächlich auch einen Gegenspieler gehabt, der komplett das Tempo matchen kann. Weil Hendrix halt auch natürlich, wenn er nicht am Ball ist, nur einen minimalen Vorteil hat, weil er eben halt diesen Ball nicht treiben muss und dann einfach, ich sag's jetzt mal ganz plump, gerade ausrennen darf. Das hat er halt nicht so oft, der Diamondé in der Bundesliga, dass einer das Tempo mitgehen kann von den Verteidigern. Und dann kommt aber bei Hendrix noch dazu, dass er, also der hat in der Bundesliga gibt's echt wenig Spieler, die so ein geiles Timing haben bei Grätschen. Das ist ja immer so ein bisschen verpönt, geh nicht runter, ist zu viel 50-50 und wenn du dann liegst, dann war es das in der Situation für dich, dann kommst du nie mehr, dann ist der Gegenspieler weg und so. Aber der hat eine super Technik auch bei Grätschen, das unterschätzen ja viele immer, ja, da springen wir halt irgendwie zum Ball, das stimmt ja nicht. Der geht gut runter und der nimmt dann auch den richtigen Fuß dafür und der hat natürlich ein wahnsinniges Tempo einfach. Und also ich finde, dass der... Ja. Ist jetzt auch gar kein Geheimtipp mehr so jetzt beim VfB und nicht umsonst sitzt Maxi Mittelstädt öfter mal draußen, weil wenn die so mit einem Halbverteidiger spielen, dann passt es mit Hendrix einfach viel besser. Ist auch Linksfuß, also wer soll denn da sonst spielen?
War an diesem Spieltag der zweitschnellste Spieler ligaweit. 35,07 km/h. Es gab nur einen anderen, der über 35 km/h war, das war Adam Dagim und von dem sind einem jetzt nicht so viele Situation im Kopf geblieben. Also das war jetzt aber auch schon ja relativ kritisch über den VfB, das sehe ich auch so. Aber wie siehst du denn die Offensive, also dieses Zusammenspiel aus Undav und Demirovic, wenn eben Stiller mal einen offenen Fuß bekommt oder auch Elkanus, ich meine, der hat auch 2, 3 richtig gute Aktionen gehabt. Offensiv war ja dann doch eigentlich einiges wieder da, oder?
Ja und nein. Also ja, schon. So von, ich finde, Elkanus ist auch wieder aus seinem Tief so ein bisschen raus, das er hatte nach dem Afrika-Cup. Der ist wieder super leichtfüßig. Da kann auch immer was passieren, wenn der einen Ball bekommt. Das stimmt schon. Das Problem, das halt der VfB hat, und das sieht man natürlich jetzt in so Spielen wie, wenn sie gegen so Gegner spielen wie gegen Leipzig, die wahnsinniges Tempo vorne drin haben, abgesehen von ihrem Mittelstürmer, aber auch den Flügeln, so mit Bälle in die Tiefe spielen und dann damit die beiden oder die anderthalb, je nachdem wo Undav spielt, Angreifer zu finden, das ist halt einfach schwierig, weil die nicht schnell rennen können. So, du musst diese Spieler, entweder musst du denen den Fuß spielen oder die lassen sich halt, die sind so gut abgestimmt, dass der eine kurz tief geht, um dem anderen 5 Meter Raum zu verschaffen, und in der Regel ist das ja Undav, damit der vor der Kette aufdrehen kann und dann was Schlaues macht und dann eben auf die Spieler nach außen spielt, die dann wirklich Tempo haben. Das ist tatsächlich immer noch ein Problem, finde ich, beim VfB. Dass diese Stürmer in ihrem Profil diesen Faktor Geschwindigkeit so gar nicht mitbringen. Und manchmal merkt man das ganz hart. Heute oder jetzt gegen Leipzig war es noch, also überschaubar. Wobei, also Geschwindigkeit war nicht da, Kopfball habe ich vorhin schon gesagt, sowohl beim neutralen Ball als auch bei gefühlt jeder Flanke, null Sonne. Also gar keine Chance, ja, da irgendwie einen Kopfball zu bekommen. Die konnten die nur am Boden ausspielen. Und ja, dass du dann natürlich so ein Ding geschenkt bekommst, ich hab das jetzt 5-mal angeguckt, die Szene, ich habe keine Ahnung, welchen Spieler er da gesehen hat. Da war einfach keiner. Da war Seibald noch irgendwie 10 Meter zentraler positioniert, aber der spielt dann so halb rechts in den rechten Halbraum irgendwie gefühlt und da steht aber halt nur Führig. Und der verpasst schon das ganz frühe Anspiel schon. Der müsste eigentlich mit dem ersten Kontakt da reinspielen, aber selbst da war noch genug Zeit für Undav dann so blank zu stehen, weil die natürlich komplett aufgefächert waren, ist ja klar, dass er den einfach nur ins Tor legen muss. Ohne Geschwindigkeit.
Ja,
also, wartet, bis der Torwart reagiert und legt ihn halt einfach dann ins andere Eck.
Ja, das hat er aber dann auch wirklich gut gemacht. Es gibt auch Leute, die ballern da einfach dann drauf, weil sie allein vom Torhüter stehen und da geht er irgendwo hin. Aber das war schon sehr überlegt. Also das mit dem Kopfballspiel, ich meine, es gab die eine Kopfballchance von Demirovic, aber da hast du halt auch
gesehen. Ja, weil er da gegen Baku steht, der eindrücken muss, weil hinter denen noch einer war, ich weiß nicht mehr, wer es war, da war noch ein Spiel Stille oder so, keine Ahnung. Da war einer und Baku muss sich einfach entscheiden und hat natürlich dann qua Körpergröße und auch seine Erfahrung im Kopfballspiel in dem 5-Meter-Raum ein bisschen Nachteile gegen Demirovic, der den Ball aber trotzdem selbst da nicht gut setzen kann. Alle anderen Flanken hat Leipzig einfach so locker und lässig weggenommen.
Ja, das stimmt. Aber was würdest du denn dann zu Leipzig noch sagen? Also 3 Punkte Rückstand sind es auf den Champions-League-Platz, da ist jetzt noch alles möglich. Es geht jetzt dann ja weiter im Heimspiel gegen Hoffenheim für die Leipziger, das heißt, man hat wieder einen direkten Konkurrenten. Man kann aber jetzt die vergangenen Spiele auch schon wirklich sehr negativ lesen. Also du hast 2-mal nur unentschieden gespielt, 1-mal gegen BVB, okay, aber wir wissen, da hat der BVB ja sogar noch die Chance auf 3-2 hinten raus, plus gegen Wolfsburg, das ist überhaupt nicht okay, gegen Wolfsburg unentschieden zu spielen. Du hast gegen den HSV gewonnen, das war relativ verdient, aber jetzt dieser Augsburg-Sieg, wir haben es in der letzten Woche besprochen, hätte in beide Richtungen fallen können, dieses Spiel, und war dann eher glücklich, dass es auf Seiten von Leipzig gefallen ist. Na, und jetzt diese Niederlage, also wie gesagt, man könnte da ja auch wirklich sehr kritisch mit den Leipzigern umgehen. Fändest du das angemessen?
Ja, weiß ich, kann ich, ja, tue mir ein bisschen schwer mit, aber also kann man jetzt natürlich auch nicht sagen, das wäre jetzt völlig falsch. Weil sowohl die Leistung als auch die Ergebnisse dann unterm Strich sind schon zu wankelmütig für eine Mannschaft, die ja jetzt unter der Woche offenbar von ihrem CEO oder Chef oder wie auch immer nochmal inständig gesagt bekommen hat, was hier Phase ist. Und Phase heißt bei denen Champions League Platz. Mhm. Und dafür reichen weder die Leistung momentan aus, noch die Ergebnisse. Insofern, also könnte man schon so stehen lassen, ist auch für mich tatsächlich auch echt schwer zu greifen, so die Mannschaft. Natürlich, man merkt schon, dass die viel, viel geschlossener spielen, dass der Umgang untereinander auch anders ist, als es noch in der letzten Saison war, mit diesen ganzen Ego-Zockern da drin. Mhm. Aber jetzt allein nur so ein David Raum, der da die ganze Zeit versucht anzuschieben und positiv zu sein, und Willi Orban, der eher so ein bisschen zurückhaltender ist. Bei den anderen Spielern, und Baumgartner habe ich vergessen, sorry, bei den anderen Spielern ist schon immer noch so ein bisschen dieses, also zumindest für mich als Außenstehender, gefühlt so, ja gut, ich spiele jetzt halt hier in Leipzig, ist auch, macht auch Bock, so, aber ja, ob wir jetzt Fünfte werden, also ich würde ganz gerne schon Champions League spielen, ist okay, aber so richtig jetzt für diesen Verein zu brennen, das fehlt mir da immer noch. Das war tatsächlich auch ein Unterschied heute zum VfB, als der, ich meine, dass das der Orban-Kopfball war, ja genau, das war der Orban-Kopfball in der Nachspielzeit, der in den Pfosten geht und dann rausspringt, dann stehen halt beim VfB 8 Spieler von der Bank auf, konnte man da ganz kurz im Umschnitt sehen, genau. Und peitschen die Zuschauer nochmal nach vorne. So, das so, so Kleinigkeiten, das fehlt mir da so ein bisschen bei Leipzig. Oder vielleicht auch gar nicht ein bisschen, sondern noch zu arg, um zu sagen, die packen das in die Champions League, wobei die sind schon mit Stuttgart, Hoffenheim und Leverkusen im Prinzip auf, natürlich jetzt nicht punktemäßig, aber so gefühlt auf Augenhöhe. Es kann schon noch funktionieren, aber irgendwas fehlt so. Ich weiß auch nicht, kann es schwer beschreiben.
Es gab da übrigens noch eine Szene, als Undav in der 96. allein auf Van der Voort zuläuft. Da steht die komplette Stuttgarter Bank und läuft eigentlich schon zum Jubeln. Sie mussten dann abbrechen, weil er ein bisschen erwartbar in die lange Ecke schießen wollte. Aber danach war er dann auch Schluss.
Ja, weil er, sorry, da muss ich nochmal kurz rein. Bei der Szene habe ich noch zu dem, der neben mir saß beim Fußball gucken, noch gesagt, wird kein Tor, ist zu langsam. Ein Spieler, der einfach, klar, Undav hat jetzt zwei Spiele durchgespielt, der hat schwere Beine gehabt, 96. Minute, keine Ahnung, 200 Minuten Fußball jetzt in den letzten 4 Tagen, nachvollziehbar, aber ein anderer Spieler, der zieht da zum Tor, richtig so zum Tor und kreuzt einfach den Gegenspieler weg und nimmt sich dann einen anderen Schusswinkel und der kann nur noch geradeaus laufen und nimmt dann diesen schwierigen Schuss und lupft den dann noch so, ist jetzt irrelevant gewesen fürs Ergebnis, oder nee, fürs Ergebnis nicht, für den Spielausgang. Aber das ist, egal, habe ich ja vorhin schon erklärt.
Ich sehe schon, wenn du Bundestrainer wärst, dann wärst du auch kritisch gegenüber Dennis Undav. Aber gut.
Nein, ja, dann wäre er mit dabei.
Bei Leipzig nur noch ein Gedanke dazu, da müssen wir jetzt auch nicht mehr in die Tiefe gehen, finde ich. Aber meiner Meinung nach hat Leipzig immer noch nicht das gefunden, was es braucht, um den Fußball, für den man steht, zu transferieren in die aktuelle Zeit. Also Ballzirkulation fehlt eben. Die hattest du unter Marco Rose, aber die war total fruchtlos, und unter Ole Werner jetzt eigentlich gar nicht mehr. Halt nur noch so Klatschpass-Tief-Dinger, und das ist ja keine Zirkulation. Und das, was du sagst, war ja so ein weiches Argument. Man hat den Eindruck, sie spielen halt da, um sich quasi für einen anderen Verein zu empfehlen. Das kann man so interpretieren. Man kann aber auch sagen, vielleicht fehlt auch einfach der Druck nach Leistung. Also die spielen wirklich richtig schlecht gegen Augsburg, finde ich. Bei allem, was man da positiv auch sagen konnte. Aber du darfst nicht zu Hause so gegen Augsburg spielen. Und es gibt nur einen Wechsel in der Startelf, weil einfach Ole Werner nicht der Typ ist, der da viel rotiert. Und das kannst du verargumentieren. Und es kann auch sein, dass in der Trainingswoche sich da so eine klare Elf reintrainiert hat. Aber von außen würde ich das schon auch unterstützen, dass so der Leistungsdruck ist, glaube ich, nicht so hoch. Und das kann auch was Gutes sein. Dann können vielleicht auch so Künstler, Dribbler auch besonders gut aufblühen. Das kann sein. Also ich will das jetzt nicht nur kritisieren, aber den Gedanken wollte ich schon mal hier kurz im Rasenfunk platzieren. Vielleicht fehlt es auch daran bei Leipzig. Und ich bin sehr gespannt jetzt auf das Heimspiel gegen Hoffenheim, weil jetzt beide eigentlich ganz gut unter Druck stehen. Sowohl Leipzig ist in keiner guten Phase, Hoffenheim haben wir ja vorhin schon angesprochen, denen fehlt der Hai. Schauen wir mal, ob sie ihn finden.
Aber sehr guter Punkt, wenn ich da nur ganz kurz was oder einhaken darf. Ich meine mich zu erinnern, dass das auch in Bremen immer mal wieder auf der Tagesordnung der Debatten war, dass quasi immer oder fast immer dieselben Spieler die Spiele spielen durften und die anderen von Nummer, sagen wir mal, 14 bis 23 im Kader, die gucken doof. Es musste, also kann jetzt auch nur Zufall sein, aber tatsächlich war es so und heute war auch ein bisschen, die personellen Wechsel waren da. Und dann auch Seitentauschen von den Flügelspielern und so, alles da. Und am Schluss noch Zettelchen mit auf den Platz geben und Dreierkette hinten und Orban natürlich Mittelstürmer. Alles, aber halt natürlich auch alles sehr vorhersehbar. Mhm. War ja schon da, aber ja, also nach deiner Theorie oder These, wenn man das so sagen darf, vielleicht ein bisschen spät.
Also schauen wir, wie es weitergeht. Für Leipzig jetzt dann gegen Hoffenheim und für Stuttgart geht es jetzt dann nach Porto. Vielleicht kann man es ja noch drehen. Danach geht es zum FC Augsburg. Ja, auch zwei sehr anspruchsvolle Spiele für den VfB. Und dann haben wir noch eine Partie, über die wir sprechen wollen. Die fand auch am heutigen Sonntag statt, an dem wir das hier aufzeichnen. Und zwar in Freiburg zwischen dem SC Freiburg und dem 1. FC Union. Und eigentlich gibt es ja die Konstante, der SC Freiburg gewinnt die Spiele gegen Teams, die hinter dem SC stehen und tut sich schwer gegen Teams, die über dem SC stehen. Und da passt jetzt aber diese Partie gar nicht so wirklich rein, beziehungsweise irgendwie dann doch, denn der SC hat mehr Chancen als Union, eigentlich sogar viel mehr Chancen, allerdings, so ehrlich muss man sein, auch kaum große Chancen. Und dann ist es tatsächlich ein Tor in der 91. Minute durch Jong, das dieses Spiel entscheidet. Union führt mit 1:0. Es gibt danach noch eine sehr strittige Szene. Mansambi chippt aus dem rechten Halbraum auf Ogbus. Der ist inzwischen als Verteidiger nur noch als Stürmer unterwegs. Der köpft vorbei, wird dabei aber von Matteo Raab abgeräumt, der den verletzten Renault vertreten hat. Es gibt keinen Strafstoß und Raab verletzt sich dabei auch. Union hat schon 5-mal gewechselt. Es wird schon drüber gesprochen, Tom Rothe ins Tor zu stellen. Am Ende spielt Matteo Raab weiter, auch mit der offensichtlich verletzten Hand. Er pariert dann sogar, ich weiß gar nicht, ob mit der Hand oder der anderen, einen Schuss von Niklas Beste wirklich richtig, richtig gut. Aber am Ende bleibt es dann eben Magda nach 103 Minuten bei diesem 1:0-Sieg für Union, der immens wichtig ist, denn auch Union hat jetzt 31 Punkte und 7 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Was hat sich denn der SC zu Schulden kommen lassen, dass er dieses Spiel, wie auch ja das Spiel in Genk, verloren hat? Wieder mit 0:1.
Ja, also erstmal, du hast gesagt 101 Minuten. Ich glaube, es waren sogar am Ende 104. Und man muss sagen, es waren 104 Minuten, von denen man sich 90 hätte sparen können. Also eigentlich hätte man wirklich nur die letzten 14 Minuten sehen müssen. Da wurde es dann wirklich richtig turbulent. Wahrscheinlich fängt da schon mal das erste Problem an. Wahrscheinlich hat Freiburg hinten raus auch einfach ein bisschen gepennt und sie haben einfach ihre Chancen nicht gemacht. Also sie hatten deutlich mehr Ballbesitz, haben gedrückt, hatten mehr Spielanteile, aber sie haben es einfach nicht geschafft, den Ball ins Tor zu bringen. Und ich glaube, so einfach lässt sich das dann vielleicht zusammenfassen. Aber ich bin mir sicher, du hast noch eine genauere Analyse für uns.
Naja, was heißt da genauere Analyse? Ich versuche ja auch immer nur Antworten zu finden auf die Fragen, die ich selber gestellt habe. Also es war auf jeden Fall ein gutes Spiel vom SC Freiburg. Das muss ich schon mal vorausschicken, weil ich war schon sehr Freiburg-kritisch, musst du dazu wissen, Magda. Und deswegen muss ich einmal kurz sagen, ja, es war ein gutes Spiel vom SC und ich finde, dass man es sich auch ganz gut angucken konnte. Also es war nicht so fürchterlich langweilig wie so manch anderes Spiel schon in dieser Saison. Ich finde, dass es so zwei Probleme bei Freiburg gibt. Also das eine ist, du spielst von Beginn an mit Höhler und Matanovic. Und wenn ich dann die Startausstellung sehe, dann denke ich mir, okay, gut. Hier haben wir wohl zwei Zielspieler, sowohl für Flanken als auch für lange Bälle, um mal einen Ball festzumachen. Kann ja auch Sinn ergeben gegen Union, das wiederum sehr überraschend mit einer Viererkette gespielt hat. Hat sich aber dann gar nicht so sehr bemerkbar gemacht, finde ich, weil situativ Brutto trotzdem oft in die Kette zurück ist, dann war es eine Fünferkette, also ist egal. Aber wenn wir bei Freiburg bleiben, Matanovic und Höhler stehen auf dem Feld, wahrscheinlich die Überlegung Flanken und Zielspieler und was sehen wir nicht? Pässe auf die beiden und Flanken auf die beiden. Also in der ersten Hälfte hättest du auch ohne die beiden spielen können, hättest es komplett anders spielen können. Da kam quasi die ganze Offensivkraft des SC kam über Dribblings von Mansambi, Dribblings von Scherhand und so einzelne Zockeraktionen von Irihe. Das war mal ganz schön zu sehen, der kommt jetzt so langsam in Form, der hatte 2, 3 richtig gute Momente, aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass das so richtig der Plan war. Das ist natürlich nicht schlecht, wenn das da ist, aber dann hättest du vorne anders aufstellen können. Und ich glaube, dass das so mit so die Antwort auf die Frage ist, warum es eine Überlegenheit gab von Freiburg, aber so keine systematische Überlegenheit. Also sie haben sich halt immer wieder Chancen erspielt. Es gab auch immer wieder Räume, in die sie rein konnten. Union hatte da schon ein bisschen, hatten sie schon damit zu tun, dass sie jetzt so eine andere Grundordnung hatten. Ich hatte das Gefühl, der dritte Sechser hat ihnen manchmal gefehlt. Als sie ihn dann wieder hatten in der zweiten Hälfte, haben sie ja dann irgendwann wieder ein bisschen umgestellt, hatte ich den Eindruck, dass es wieder ein bisschen besser war. Aber das war eigentlich so mein erster Gedanke zum SC, dass ich mir das angeguckt habe in der ersten Hälfte und das ein gutes Spiel von Freiburg, aber ich mir ziemlich sicher war, das war alles gar nicht so geplant. Und irgendwie ging es dann so weiter. Also später, als dann Grifo und Beste zum Beispiel kamen, hatten die beide so typische Grifo- und Beste-Aktionen. Beste schießt ja auch fast das 1:1. Das war ja eine super Parade von Raab. Und Grifo bereitet fast das 1:1 vor. Aber trotzdem hing das irgendwie nicht so mit zusammen. Also dann stand Günther auf dem Feld, aber ist Grifo gar nicht hinterlaufen. Günther hatte eigentlich gar nicht so wirklich die Offensivaktion. Mansambi hat immer irre lang gebraucht, um den Pass zu spielen. Der musste immer erst dribbeln. Das hat mich ehrlich gesagt wahnsinnig gemacht, dass der Ball nie schnell weg war, wenn Mansambi ihn hatte, sondern er war immer mindestens 2 Schritte bei ihm und frühestens dann war er weg. Und das macht es halt viel, viel berechenbarer für Union. Also das waren so Beobachtungen, die ich zu Freiburg hatte. Und ich finde aber ehrlich gesagt auch, dass sie einen Strafstoß kriegen müssen. Also verstehst du, warum das kein Strafstoß war? Raab spielt doch gar nicht den Ball gegen Ogbus und räumt ihn doch ab.
Steffen Baumgart hat gesehen, wie er den Ball spielt. Ich muss sagen, ich musste auch, er hat es tatsächlich hinterher im Interview gesagt, ich muss sagen, ich musste auch, also da muss man wieder die Lupe rausholen, um das zu sehen. Also in der einen Perspektive sieht es so aus, in der anderen so. Da ist jetzt natürlich die Frage, wenn es der Schiedsrichter auf dem Platz nicht so sieht, dass es Elfmeter ist, ist es dann eine Szene für den VAR, muss der da eingreifen, soll er sich nochmal anschauen? Meine erste Tendenz ging auch dahin, dass ich gedacht habe, oh Gott, jetzt gibt's Elfmeter. Aber ich muss sagen, ich kann es nicht abschließend beantworten. Also vielleicht war er leicht mit seiner Faust noch dran, aber wenn, dann auch wirklich nur ganz, ganz leicht.
Also ich muss sagen, ich habe es ja vorhin schon angedeutet. Also ich finde es einfach gerade katastrophal, wie das sich entwickelt. Und ich bin ja gar nicht der, der auf Schiedsrichter einschlägt. Ich bin so oft derjenige, der sich schützend vor den DFB stellt, weil Schiedsrichter auch einen scheiß Job haben und weil immer so getan wird, als ob alle es so viel besser machen würden und weil auch immer so getan wird, als sei es in Deutschland so schlecht. Und nicht nur durch die europäische Ligatour weiß ich, nee, so schlimm ist das hier wirklich nicht. Aber wenn halt Knut Kircher noch Ende Januar ein Interview gibt im Kicker, in dem er sagt, die Gesundheitsgewährung von Spielern soll jetzt in den Fokus gestellt werden. Wir wollen das nicht mehr haben. Da hat er sich bezogen auf 2 Szenen, in denen mit offener Sohle gefoult wurde und er hätte dafür gerne die rote Karte gehabt und hat gesagt, wir wollen das in Zukunft zur Hand haben. Dann verstehe ich einfach nichts, was in den letzten 2 Spieltagen passiert ist. Nee, in den letzten 3 Spieltagen. Dann ist Schlotterbeck rot, dann ist manch anderes rot, was wir besprochen haben. Und das hier ist auf jeden Fall eine Gesundheitsgefährdung. Das ist, also ich würde mir wünschen, dass, also entweder sollen sie die Klappe halten öffentlich und einfach weiter so vor sich hin mauscheln und halt sagen, wann sie zufrieden mit ihrer eigenen Entscheidung sind und wann nicht und dann bilden wir uns selber ein Bild daraus. Oder sie sollen sich halt an die Ansagen halten, aber das sehe ich halt nicht. Und das ist halt wie das Sven Jablonski, der halt meiner Meinung nach bei Dortmund gegen Bayern wirklich kein gutes Spiel gepfiffen hat, aber für den gilt das Leistungsprinzip nicht. Den mag Knut Kircher einfach sehr, ist ja der Aufsteiger. Und ich will jetzt auf keinen Fall grundsätzlich hier über Sven Jablonski urteilen, aber es ist komisch, ich check's nicht mehr. Ich check auch nicht, warum das Puertas-Handspiel beim Werder-Spiel kein Handspiel war. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Mich frustriert das einfach nur, weil wir sind ja quasi als Menschen, die Social-Media-Profile oder andere Publikationen im Internet bedienen. Wir sind ja Ansprechpartner für Leute, die mit ihrem Frust zu uns kommen. Und dann müssen wir darauf reagieren. Und ich habe es eine ganze Weile jetzt wirklich sehr, sehr gut geschafft, auch wenn ich selber vielleicht mal so in meiner persönlichen Meinung ein bisschen anders war, so in der öffentlichen Meinung zu versuchen zu deeskalieren, zu versuchen zu erklären und eben auch klar zu machen, dass es oft Grautöne gibt, die man vielleicht aus der Fanperspektive nicht immer sieht. Aber also der Spieltag hat mich gebrochen und dabei habe ich das Dzeko-Rot noch gar nicht gesehen.
Ich finde es auch so schade, weil die Spieltage auch einfach so stark davon überschattet werden. Also im Endeffekt redet jeder dann nur noch über die Fehlentscheidungen, beispielsweise jetzt bei Leverkusen Bayern, bei dem Bayern-Spiel auf jeden Fall. Und ja, das ist einfach schade. Und ich kann dir sagen, wir bei uns bei Social Media, wir versuchen immer natürlich auf die User-Themen auch einzugehen und wir versuchen jede Woche, wir könnten theoretisch jede Woche irgendeinen Schiedsrichter-VAR-Erklärclip machen. Aber manchmal verzweifelst du da natürlich auch, ne, weil es irgendwann kommst du auch an deine Erklärungsgrenzen und weißt überhaupt nicht mehr, was du sagen sollst. Und es wurde schon so viel gesprochen und ja, da muss spätestens im Sommer muss da irgendwas passieren. Die müssen sich mal zusammensetzen und da versuchen, einen Weg zu finden.
Ja, gut, kann ich dir sagen, wird nicht passieren. Also, das ist, sie versuchen es ja. Es ist ja nicht so, dass es Absicht wäre. Aber ich finde halt, Gesundheitsschutz der Spieler ist auch ein so schlagendes Argument. Also, in dem Sinne, dass wir nicht wollen, dass Spieler geschlagen werden. Also, jeder würde ja sagen, ja, bin ich auch dafür. Bitte schützt die Gesundheit von Spielern. Und ja, das bedeutet auch, dass wir manchmal jemanden eine rote Karte geben, obwohl er es wirklich nicht wollte. Er wollte ganz sicher den Spieler nicht verletzen, aber er hat es in Kauf genommen. Ich glaube, dass da wirklich viele Fußballfans mit leben könnten, denn das ist das, was wir am allerwenigsten sehen wollen. Spieler, die rausgefoult werden aus dem Spiel. Looking at Nicholas Jackson. Völlig klare rote Karte. Was machst du da? Bitte, wollen wir nicht sehen. Hoffentlich ist Martin Terrier nicht schlimmer verletzt. Aber auch daran halten sie sich nicht. Ich gebe zu, dass jetzt diese Raab-Szene dann so ein bisschen so ein Sonderfall ist, weil Torhüter, die rauskommen, werden doch mal anders beurteilt. Und gut, wenn Steffen Baumgart das sagt, ehrlich gesagt, bin ich jetzt nicht sicher, ob ich mich davon verunsichern lassen sollte, weil ich habe die Szene natürlich nicht so oft gesehen dann, weil ich ja direkt ins nächste Spiel rein bin, um das zu gucken. Ich lasse mich mal so ein bisschen verunsichern und sage, Steffen Baumgart hat vielleicht da nochmal eine Kameraeinstellung gesehen, die ich nicht hatte. Naja. Gibt es für dich ansonsten aus dem Spiel noch irgendwas mitzunehmen? Ich meine, für Freiburg ist es jetzt schon irgendwie gerade eine unangenehme Situation, dieses wirklich schwierige Auswärtsspiel in Genk, dass man auch nicht zu Unrecht verloren hat. Jetzt nochmal verloren und im Grunde ist damit ja die Ligasaison jetzt vorbei. Also 4 Punkte Rückstand auf Rang 7. Es sind schon 11 Punkte Rückstand auf Rang 6. Aber man ist ja noch, man hat ja noch das Rückspiel gegen Genk. Man hat noch das DFB-Pokal-Halbfinale gegen Stuttgart. Also ist das jetzt gerade so ein Scheideweg für Freiburg?
Würde ich jetzt, glaube ich, erstmal noch nicht so dramatisch sehen. Ich glaube, im Rückspiel gegen Genk ist noch einiges drin. Und mit dem DFB-Pokal-Halbfinale haben sie natürlich auch noch ein Highlight, auf das sie sich freuen können, auf das sie hinarbeiten können. Aber klar, du hast das Spiel, wie ich finde, sehr schön analysiert. Und da gibt es einige Baustellen, die sie haben. Und an denen müssen sie dringend arbeiten. Weil ansonsten kann die Saison dann auch doch schneller zu Ende sein, in Anführungszeichen, was die Spannung angeht, als es den Freiburg-Fans wahrscheinlich lieb ist.
Ja, interessante Situation. Also ich bin gespannt, irgendwann wird es jetzt dann auch bald mal den SC Freiburg-Schwerpunkt geben. Was es ja auf jeden Fall geben wird, ist der Union-Berlin-Schwerpunkt, jetzt dann schon am Dienstag. Deswegen würde ich sagen, wir gehen da gar nicht jetzt noch tiefer rein, man könnte auch über den offensiven Matchplan sprechen in diesem Spiel. Aber ich glaube, am Dienstag werde ich darüber dann nochmal mit Raphael Meuter sprechen, der mein Schwerpunktgast sein wird. Und ich glaube, ehrlich gesagt, auch ich habe so im Gefühl, dass die Unionerinnen und Unioner da draußen gar nicht so traurig sind, wenn wir da jetzt nicht ins Detail gehen bei diesem Spiel. Denn das Einzige, was zählt, ist dieses 1:0 und die 3 Punkte, die man damit geholt hat. Und darauf kommt es an. Es geht jetzt dann für Union dann nach München zum FC Bayern. Über das Hinspiel haben wir vorhin schon im Bayern-Segment mal kurz gesprochen. Und der SC Freiburg wird eben jetzt dann nach dem Rückspiel gegen Genk, das man bei sich zu Hause bestreiten darf, zum FC St. Pauli reisen. Das sind die nächsten beiden Spiele für diese Teams. Und damit sind wir durchgekommen durch dieses zähe Steak, das in dieser Spieltag war. Hat sich jetzt dann doch gar nicht so zäh angefühlt, ehrlich gesagt, beim drüber sprechen. Wir wollen jetzt allerdings noch unsere Awards verleihen. Jeder für sich kürt seinen MVP, seinen Unsung Hero und seinen Moment des Spieltags. Und Stefan, nachdem du jetzt so lange schweigen musstest, darfst du sehr gerne mal beginnen. Wer ist denn dein MVP?
Mein MVP ist Sven Ulreich. Weil er dem FC Bayern den Punkt gehalten hat, gerettet hat und quasi aus nichts jetzt aufgetaucht ist, nach den beiden Verletzungen der anderen beiden Torhüter. Und Top-Spiel gemacht, nach 6 Minuten ein Tor kassiert, das er niemals halten kann, weil er einfach abgefälscht ist, das Ding, schlechter konnte es nicht losgehen. Und dann so ein Spiel da hinlegen, in so einer aufgeheizten Atmosphäre, fand ich toll, hat mir gefallen, weil der Ulle auch ein super Typ ist, einfach.
Ja, ist er wirklich.
Sorry.
Ulle ist in dem Fall wirklich sauber. Der ist sehr schön. Magdalena, wer ist dein MVP oder magst du dich Stefan anschließen? Das geht natürlich auch.
Nee, ich kann schon mal ein bisschen spoilern. Ulreich spielt bei mir bei den Spieltags-Awards auch noch eine Rolle, allerdings nicht hier. Ich habe mich aber trotzdem auch für einen Torwart entschieden und wir ignorieren jetzt mal bitte, dass er vielleicht im Regelfall einen Elfmeter verursacht hätte. Ich habe tatsächlich Matteo Raab genommen. Mhm. Ich fand es sehr, sehr stark, wie er da in der Schlussphase aufgetreten ist. Und ich bin grundsätzlich nicht so der Riesenfan davon, Leute abzufeiern, die mit einer vermeintlichen Verletzung weiterspielen. Aber in der Situation, muss ich sagen, hat es mich dann doch emotional schon sehr gecatcht. Es war wirklich Union mit dem Rücken zur Wand. Sie konnten nicht mehr wechseln. Und dann haute da natürlich auch noch ausgerechnet so eine Flugabwehr raus. Also ich glaube, man hat kurz gesehen, dass sogar schon kurz drüber gesprochen wurde, wen man jetzt für ihn vielleicht sogar einwechselt oder beziehungsweise wer ins Tor geht von den Feldspielern. Und ich bin mir sicher, ohne den Spielern jetzt zu nahe treten zu wollen, die hätten den dann nicht so rausgeholt, den Ball. Dementsprechend ist es für mich der MVP mindestens dieses Spiels und vielleicht sogar des Spieltags.
Ja, sehr gute Wahl. Ich hoffe einfach nur, dass er jetzt nicht seine Gesundheit da zu sehr riskiert hat. Also das ist alles verständlich, Startelfdebüt, du willst auch weiterspielen, das Adrenalin quillt dir aus allen Poren. Also ich verstehe das total, dass du das als Leistungssportler willst. Ich hoffe nur, und das, wir haben jetzt aber auch dazu jetzt noch nichts gelesen, weil wir ja in die Aufnahme direkt rein mussten, dass er sich da nicht schlimmer verletzt hat. Dann grenzt sich das schon so ein bisschen ein, wen ich noch als MVP nehmen kann. Und weil ich irgendwie vermute, dass das Spiel Leverkusen gegen Bayern hier noch eine Rolle spielen wird, du hast es ja auch schon angedeutet, Magdalena, nehme ich jemanden vom Spiel Werder gegen Mainz 05? Und das kann ja dann eigentlich ehrlicherweise kein Bremer sein. So ehrlich muss man sein. Aber ich finde, Kai Schusano war so mit der Beste auf dem Spielfeld. Ich glaube, ich habe Stefan gerade in Unsung Hero weggenommen. Der hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Auch in seinem Positionsspiel war der einfach. Ich hatte das Gefühl, der war einer derjenigen auf dem Spielfeld, der immer wusste, was gleich passieren wird und deswegen stand er immer schon richtig. Tja, Stefan, willst du nochmal umswitchen oder ist es auch dein Unsung Hero?
Nee, das ist tatsächlich mein Unsung Hero, weil der, das ist der Wataru Endo der Neuzeit. Außer, dass er nicht so torgefährlich ist, das fehlt ihm noch, aber dafür ist er einfach zu weit weg vom gegnerischen Tor, aber exakt das, was du sagst, der weiß zwei Pässe vorher schon, was gleich passieren wird. Und deswegen ist er nicht der Größte, der ist nicht vielleicht der körperlich robusteste, der kriegt trotzdem Kopfbälle, der ist immer da für den zweiten Ball, der nimmt einen Querpass weg, jetzt nicht nur, weil er dieses beim 2:0 nach vorne deckt, also nach vorne verteidigt. Das ist ein super Spieler. Ich habe den letzte Woche dann nochmal, immer wenn ich den sehe, finde ich den toll. Letzte Woche gegen Stuttgart auch wieder. Das ist einfach. Ich habe natürlich auch ein Faible für solche Spieler, auch was die Position anbelangt. Aber ich sag mir immer, wenn ich mir einen Spieler aussuchen dürfte oder vielleicht zwei aus der Bundesliga, dann wär der mit dabei.
Also jetzt ist er definitiv besungen worden. Magda, wen hast du noch auf dem Zettel?
Ja, ich habe hier tatsächlich Sven Ulreich auf dem Zettel. Mhm. Ich finde, er ist mir in der ganzen VAR-Schiedsrichter-Debatte rund um das Spiel echt ein bisschen untergegangen. Ich finde, er hat eine sehr solide Leistung gezeigt. Ist ja jetzt auch nicht unbedingt selbstverständlich, hat ja dann doch schon einige Wochen nicht mehr gespielt. War ein sicherer Rückhalt. Ich glaube, bei dem Gegentor war er machtlos. Hinten raus auch nochmal gute Paraden. Und ja, ich habe es anfangs schon angekündigt, ich bin auch immer mal ein Fan von den Geschichten abseits des Sportlichen und lass mich da emotional gerne berühren. Und man muss einfach sagen, ich finde das wahnsinnig beeindruckend, nach so einer schweren Zeit für ihn privat so loyal der Mannschaft gegenüber zu sein, so diese Leistung zu bringen. Also das hat mich schon sehr beeindruckt, muss ich sagen.
Das ist wirklich die Kraft des Sports. Das hatten wir doch alle auch schon, dass wir jetzt natürlich nicht im vergleichbaren Maße, aber dass es uns auch privat nicht so gut ging. Und dann hat das auch manchmal sehr gut getan, einfach auch so einen zähen Spieltag vielleicht zu analysieren. Sven Ulreich, ja, das ist völlig berechtigt, dass er hier noch ein zweites Mal genannt wird. Dann gehe ich bei meinem Unsung Hero auf eine, ja, vielleicht tatsächlich unerwartete Personalie. Ich wusste, dass wir über Ramon Hendrik sprechen werden. Es war klar, es gibt keinen Weg durch das VfB-Segment, ohne dass dieser Name einmal fällt. Aber ich habe schon ein bisschen antizipiert, dass Finn Jeltsch etwas untergeht. Denn der hat auf der anderen Seite wirklich kein so viel schlechteres Spiel gemacht. Der ist natürlich nicht so flashy wie Hendricks. Und man merkt ihm schon auch noch manchmal an, die Entscheidungsfindung ist manchmal nicht ideal. Also manchmal steht er auch nicht perfekt. Aber dafür, dass er vor sich Leveling hat, und der steht ja wohl wirklich auch nicht immer perfekt, da sind wir uns ja wohl hoffentlich einig, der macht auch viel über seine Geschwindigkeit wert, ist echt wenig über dessen Seite gegangen. Und deswegen ist Finn Jeltsch mein Unsung Hero dieses Spieltags. Ich dachte mir schon, dass wir gar nicht über den reden.
Kurzer Nachtrag dazu noch. Übrigens, heute kein einziger Lucio, ich dribbel nach vorne mit dem Ball am Fuß. Kein einziger.
Stimmt.
Auch das so eine Sache, wo, das wurde denen garantiert gesagt, heute ist Safety First.
Ja, aber wirklich, also Porto hat da wirklich echt einiges verändert beim VfB. Was ist denn dein Moment des Spieltags geworden? Ist es der ausgebliebene Jubel auf der Leipziger Bank beim Pfostentreffer oder was ist es?
Nee, ich habe kurz an die Taube gedacht, aber das war dann nicht so klar nachvollziehbar, ob der Marco Grill da wirklich von der so irritiert war. Deswegen habe ich mich für den Torjubel von Luca Reggiani entschieden, weil der so untypisch ist für Bundesliga, wo ja jeder so sein Markenzeichen, Signature-Move-Dings hat und der eine macht das und der andere macht das und der ist halt einfach nur losgerannt und das fand ich halt geil.
Magdalena, du hast es ja im Stadion gesehen. Er wusste auch gar nicht, wohin. Er ist erst dorthin gerannt, dann wieder zurück. Also erst zur Bank, dann wieder in die Kurve. Ein sehr, sehr schöner Moment. Wäre das auch dein Moment des Spieltags gewesen oder hast du noch was anderes?
Es wäre tatsächlich mein Moment des Spieltags gewesen, aber ich habe tatsächlich geschwankt zwischen zwei Momenten. Deswegen nehme ich jetzt den anderen. Ich fand das Schlotterbecks-Kapitäns-Duell auch sehr schön. Die Seitenwahl, die man ja so wirklich sehr selten sieht. Ich glaube, ein sehr emotionaler Moment für die beiden und für die gesamte Familie. Hinten raus auch wirklich schöne Interviews gegeben und einfach ein schöner Moment. Deswegen würde ich den jetzt mal nehmen.
Das ist auch ein sehr schöner Moment. Ja, lustig. Jetzt überlege ich, ob ich noch in letzter Sekunde umschweife. Ach komm, wir kriegen jetzt die volle Dortmund-Dröhnung in diesem Segment. Völlig überraschenderweise, weil ich will keinen negativen Moment des Spieltags nehmen. Wir haben sie alle angesprochen. Aber auch im Spiel Dortmund gegen Augsburg gab es ja die Szene, in der Felix Metscher Bastian Dankert umräumt und der auf den Rücken fällt. Und was ich so toll fand an dieser Szene war, dass Dankert noch im Fallen pfeift und das Spiel unterbricht. Und das ist doch wirklich mal die Hingabe zum Job, die man braucht. Das zeigt vielleicht auch all die Schiedsrichterkritik, die ich vorhin geäußert habe. Dann vielleicht dann doch ein bisschen drüber. Das war eine schöne Szene und er hatte dann am Ende auch noch Felix Metscher eine rote Karte unterschrieben, hat ihm draufgeschrieben, Zweikampfführung überdenken mit einem kleinen Smiley dazu. Also hat es auch noch mit Humor genommen. Und das hat sicher im ersten Moment, da ist ihm ganz schön die Luft weggeblieben. Und trotzdem hat er im Fall noch gepfiffen. Das war nach Reggianis Jubel meine zweite Szene dieses Spiels. Deswegen ist sie jetzt hier gelandet. Tja, das hätte ich vor diesem Spiel, also das hätte ich vor diesem Segment auch nicht gedacht, dass wir noch so viel über Dortmund gegen Augsburg sprechen. Aber so ist das manchmal. Aber es hat große Freude gemacht. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Stefan Rommel. Man kann dich nicht nur lesen und hören. Du bist ja in vielen Formaten unterwegs, sondern Stefan, man kann sich ja auch noch von dir Fußballspielen beibringen lassen. Wo muss man denn dafür wohnen? Oder wie weit muss man reisen?
Ah, da muss man an der Nordsee wohnen, in Friesland und oder Wilhelmshaven und dann hat man ganz gute Chancen, dass man bei uns mal vorbeischauen kann und sich das einfach mal anschauen kann.
Der Baller Code, eine Fußballschule, beziehungsweise wie nennt man es denn dann eigentlich? Fußballschule ist es ja in dem Sinn nicht, oder?
Doch, das heißt ist tatsächlich eine Fußballschule.
Okay, sehr gut. Also mit der Promo musst du noch ein bisschen besser werden, aber hey, es ist alles verlinkt in den Shownotes. Das heißt, die Hörerinnen und Hörer werden es schon
Keine Zeit
für Promo. Ja, das ist ja immer ein gutes Zeichen. Wer da natürlich aber Profi ist, ist Magdalena Ostermann. Magda, es war eine große Freude, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier mal mit im Rasenfunk mit dabei warst. Würde mich freuen, wenn es mal wieder klappt. Danke dir.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht und ich habe, glaube ich, sehr viel von euch gelernt.
Ach, das ist doch. Aber gut, vielen, vielen Dank. @diesportjournalistin, auch das wird natürlich überall verlinkt. Und dann danke ich natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, denn ihr wisst ja, ihr habt diese Folge hier möglich gemacht durch eure Unterstützung. Und ich habe auch noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Ist ein bisschen nischig, aber vielleicht ja doch relevant. Ich habe es auf jeden Fall gerne gehört, kenne allerdings auch die Macherinnen und Macher, also bin da etwas gebiased. Der Einfach München Podcast beschreibt in 9 Folgen, glaube ich, so Elemente, die man aus touristischer Sicht an München interessant finden könnte. Und obwohl ich in München wohne, habe ich da einiges gelernt und ich fand es einfach sympathisch gemacht. Und falls euch sowas grundsätzlich interessiert, dann klickt doch mal in den Shownotes. Ich werde es verlinken. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch die anderen Feeds vom Rasenfunk abonniert, denn ihr habt ja gehört, da geht es jetzt richtig ab. Und ich kann euch sagen, auch bei den Tribünengesprächen wird gerade ganz schön gekocht meinerseits. Da kommen auch bald wieder welche. Wird ein paar Wochen dauern, aber dann geht's hoffentlich Schlag auf Schlag. In diesem Sinne, Feedback zu dieser Folge gerne unter mitmachen.rasenfunk.de und dann bleibt oder werdet gesund und wir hören uns hoffentlich bald wieder hier im Rasenfunk. Ciao!
Das war der Rasenfunk. Vielen Dank, dass ihr unsere Stromrechnung bezahlt.